Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe 1912, der erstmal mit dem Podcast. Und diesmal wir nähern uns immer wieder der Normalität an. Deswegen Lutz heute neben mir. Moin.
Moin. Ja, endlich mal wieder im Land zu sein.
Schön. Ja. Genau. Also Tobi ist lässt sich immer noch entschuldigen, hat aber gesagt, nächstes Mal ist er wieder da. Also alle Tobi-Ultras, ihr könnt euch freuen, nächste Woche ist dann wieder alles normal. Dann
die Normalbesetzung.
Genau, dann bist du nicht mehr da. Nee, dann können wir auch nicht zu dritt aufnehmen, leider. Naja, gut. War heute auch vielleicht der Plan, wäre auch der Plan gewesen heute, aber ja, terminliche Gründe haben uns dann auf die Normalbesetzung der letzten Wochen limitiert. Ja, wir sprechen heute über das Spiel gegen Lübeck, gegen Phoenix Lübeck. Vielleicht ein bisschen kürzer, ehrlich gesagt. Ich konnte das erste Auswärtsspiel, das ich nicht im Stadion sehen konnte. Aber du dafür, Lutz,
ja, von daher. Ja, tatsächlich. Ich konnte das Debakel oder das halbe Debakel, sagen wir mal, live im Stadion angucken.
Was, du konntest auch pünktlich im Stadion sein?
Ich war tatsächlich pünktlich im Stadion. Ja, ich habe das Glück, dass ich in Hamburg gelandet bin auf meiner Rückreise. Beruflichen Rückreise und dann einen kurzen Abstecher quasi von Hamburg nach Lübeck gemacht habe und dankbarerweise, ich weiß nicht, wo der Stau war, aber wahrscheinlich ja Elbtunnel rum, würde ich tippen.
Wieso immer,
weil da und Hamburg. Gott sei Dank ist der Flughafen schon auf der in Anführungszeichen richtigen Seite. Dementsprechend bin ich jegliche Art von Stau, beziehungsweise mein Navi hat mir sogar gesagt, Stau, irgendwie 5 Minuten, aber hat mich dann irgendwie kurz vor Lübeck von der Autobahn runtergeführt und dann war ich halt, bin ich über die Dörfer gefahren, aber ich wäre quasi auch ohne den verspäteten Anpfiff pünktlich da gewesen.
Kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich dich erkenne.
Na gut, ich sag mal so, es lag halt auch an dem Flug.
Okay. Ja, also genau, das ist ein Timings. Spiel. Es gibt zu diesen Spielen nicht so viele Highlights tatsächlich, außer die Tore. Ich habe das Spiel zwar gesehen, aber die Streamqualität in der ersten Halbzeit und über weite Strecken der zweiten Halbzeit war halt so ziemlich miserabel. Es gab ganz am Anfang eine kurze Unterbrechung und ich würde mal sagen, ab der 65. Minute so um den Dreh. Und danach war die Streamqualität gut, aber danach kam halt nicht mehr so viel Spiel, zumindest nicht mehr von uns. Ja, und das andere Spiel ist das wieder mal völlig entspannte Pokal. Spiel gegen Drochtersen-Assel, genau souverän, wie man es kennt immer. Und genau, dann vielleicht monologisiere ich am Ende noch ein bisschen über die U19 und die U23. Die beiden Spiele habe ich nämlich noch gesehen. Aber schauen wir mal. Gut, fangen wir mit Lübeck an, würde ich sagen. Ne? Lübeck war wieder noch ein Spiel haben wir noch mit Viererkette gespielt, ne? So die Standardausstellung der letzten Wochen.
So war die Aufstellung zumindest und war auch die Formation auf dem Platz, genau. Auch wieder die Standardaufstellung, die sich so ein bisschen etabliert hat.
Ja, ich gucke gerade mal, ob es vielleicht doch noch irgendwelche Wechsel gab. Ich meine mich auch nicht. Okay, Kicker hatte völlig absurde. Ah, doch, Benke kam mit rein. Doch, stimmt. Benke von Anfang an gespielt für Spit.
Ja, stimmt.
Aber sonst eigentlich wenig Rotation. Bei Kicker ist sie 4-3-3 mit Prass als Mittelstürmer. Ist auch sehr interessant, wie Kicker darauf kommt. Aber gut. Aber stimmt, Benke nach seinem Last-Minute-Tor gegen Lohne, eigentlich, ich fand es gut, dass er von Anfang an gespielt hat.
Ja, hat er sich auf jeden Fall verdient gehabt nach den letzten Spielen, auf jeden Fall. Gut, dass Spitt dafür weichen musste, auch im Hinblick auf die, wie er gespielt hat, finde ich schade, weil zumindest was das Kämpferherz und auch spielerisch fand ich, hat er es auch immer verdient zu spielen, aber gut, das passt dann von der Formation her wahrscheinlich am besten. Von daher, Benke hat es sich auf jeden Fall verdient, endlich mal von Anfang an zu spielen.
Ja. Ja, zum ganzen Spielsystem fällt es mir schwierig, was zu sagen. Ich glaube, wir haben mit Tim Möller wahrscheinlich nur mit einem Sechser gespielt und sehe vielleicht so ein bisschen davor, Achter, Zehner. Ich habe mir bei Lohne noch die Notiz nochmal rausgesucht, da habe ich mir 4-2-1-3 aufgeschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ähnlich war wie gegen Lübeck, aber da wir da ja schon sehr früh mit 2 Toren in Rückstand geraten sind, glaube ich, Systeme raten eh schwierig und kann man eigentlich ad acta legen, weil ja, der Matchplan, wenn er denn, wie auch immer er war, der war nach 20 Minuten halt vorbei. Also Haris Hüseyin in der 13. Minute und Taritas in der 18. Minute. Aber sowohl das 1-0-2-0 als auch das 3-0-4-0 sind ja in recht zeitnah, also recht nah beieinander gefallen. Aber ich, man konnte so sehen, dass wir ein bisschen das Problem haben in, gegen spielstarke Teams. Hab dann auch so überlegt, ob das, ob dann die Umstellung jetzt beim Dortmund ein erstes Spiel auch daran geschuldet ist, dass man jetzt gegen, gegen etwas spielstärkere Mannschaften mit Dreier-Fünferkette spielen will. Und gegen ja, jetzt Kilia Kiel, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie man da auftreten wird, so gegen einen Aufsteiger. Und dann wieder die Viererkette, dass das Mittel zur Wahl ist, weil das hat sich ja auch bewährt in den Spielen davor so ein bisschen. Und ob das jetzt auch Verletzungen geschuldet war. Ne? Tim Möller ist ja ausgefallen gegen Drochtersen und Guy Lübeck, glaube ich, auch relativ früh ausgewechselt worden nach Schlag auf. Er hatte sich im Training schon ein bisschen verletzt und hat auch nochmal einen Schlag drauf gekriegt, ist dann zur Halbzeit rausgegangen. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob das geschuldet war, halt der Verletzung oder des Spiels oder was man umstellen wollte, wie auch immer, aber naja.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also eigentlich hat sich die Viererkette, haben wir in der Viererkette gute Spiele gesehen und auch gute oder bessere Abwehrleistung gesehen, als wir das gerade in der ersten Halbzeit gegen Lübeck auf den Platz gebracht haben. Also klar, kann eine Konsequenz daraus gewesen sein, aber ich würde auch eher tippen, dass es am Gegner lag und dass wir gegen Kilia Kiel wieder, sag mal, wieder 4-3-3 spielen werden.
Ja, ja, Tim Müller soll ja auch wieder fit sein.
4-1-2-3, sowas in der Richtung.
Ja,
so eine Art 4-3-3.
Ja, Mittelfeld ist ja doch interessant wohl, dass wir beim Drochtersen-Spiel, bleiben wir erst noch ein bisschen bei Lübeck, also ein bisschen drüber reden müssen wir ja wohl. Die erste Halbzeit war halt deutlich schwächer. Das ist einfach auch so, aber ich hatte so ein bisschen Erinnerung an unser Spiel gegen Oldenburg, was wir 2-0 verloren haben, auch in der ersten Halbzeit ja die Gegentore gekriegt. Und ich hatte auch noch Rödinghausen-Vibes. Da war es in der ersten Halbzeit nicht ganz so schlimm. Ich meine, dass wir da nur 3-0 zurückgelegen haben, aber wir haben es ja 8-0 verloren, wie man so weiß. Aber ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen, ne, dass diese doch sehr junge Mannschaft es noch ein bisschen schwierig hat gegen so abgezockte, spielstarke Teams, ne? Dass das da halt so. Ich meine, klar, wenn man sich so jetzt die Startelf anguckt, ne, hast du auch wohl erfahrene Recken dabei, Bruno, Seef, Schepp und Jansen, das sind ja auch alles, oder Möller auch, Beckemeyer, ich meine, das sind jetzt auch nicht so die Greenhorns quasi, aber ja, Seidel, Prasse sind ja Bänke dann, ne, jetzt erster Startelf-Einsatz die Saison, würde ich mal so tippen, bei Harry Tonov auch noch eher ein etwas erfahrener in der Truppe, aber ja. Ist halt, muss ich noch finden, so ein bisschen die Mannschaft. Das sind alles so Sachen, die werden wir wahrscheinlich die Saison vielleicht auch noch mal ein bisschen öfter sagen, gerade wenn wir in die schwierige Phase der Saison kommen. Aber ja, man hat jetzt vielleicht so ein bisschen gehofft nach so einem 3-0, dass man sagt, okay, komm, wir greifen doch noch mal ganz oben an. Gerade wenn man halt so Spiele wie gegen Lohne gewinnt, ne, dann ist die Euphorie natürlich schnell da. Aber das Spiel hat einen so ein bisschen realistisch eingeordnet. Ich meine, gab es auch wieder so, ich sag mal, Totengräberstimmung, das dann heißt, ja, was habt ihr denn erwartet? Mit dieser Mannschaft kannst du halt nur im unteren Tabellenviertel oder Tabellendrittel dich einordnen. Ist halt auch ein bisschen übertrieben.
Ja, die Totengräberstimmung ist absolut übertrieben.
Ja, ist auch nur vereinzelte Stimmen. Ich glaube, die Masse an Fans kann das so realistisch einordnen. Ich meine, Lübeck war Zweiter, nach dem Sieg waren sie kurzzeitig Erster. Ist halt auch eine bockstarke Mannschaft, ne? Deswegen, aber ich glaube halt so, wahrscheinlich sind diejenigen, die gesagt haben, wir spielen oben mit, waren vielleicht ein paar mehr, weil ich glaube, Optimismus ist immer noch ein bisschen beliebter als Pessimismus. Aber ja, ich glaube, dass das die meisten Fans schon ganz gut einordnen können.
Ja, und ich meine, es lief halt auch ziemlich viel schlecht, muss man einfach auch in dem Spiel dann mal sagen. Klar, wir hätten auch mit mehr Pech, hätten wir auch noch mehr Gegentreffer kassieren können, das steht völlig außer Frage. Aber wir sind, würde ich jetzt mal so sagen, gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen. Wir hatten die ersten 5 bis 10 Minuten ordentlich Ballbesitz und auch mehr vom Spiel, würde ich sagen. Klar, dann geht Lübeck mit einer der ersten Aktionen halt direkt in Führung, mit wo, wir hatten es gerade nochmal geguckt, dass
Spreckelmeier ist ein bisschen weggerutscht, ja.
Genau, quasi im Zweikampf am Lübecker vorbeirutscht, dann das Spiel ja, so ein bisschen kippt direkt und dann direkt ein paar Minuten später Luca Prasse einen Ball aufnehmen will, also einen langen Ball, der in die Spitze geht und den Ball halt nicht stoppen kann oder nicht stoppt, der ihm durchrutscht.
Ja.
Und dann der Lübecker frei vor Schmidt ist und den Ball nur einschieben muss. Und es dann nach 15 oder 20 Minuten halt 2-0 steht. Das war ein ordentlicher Nackenschlag, wo wir uns auch schwerlich von erholt haben. Und ja, Lübeck sich dann einfach auch darauf konzentriert hat,
ihr Spiel zu machen.
Ja, und die mussten auch nicht viel Spiel machen, muss man auch sagen. Die haben sich echt wirklich darauf konzentriert, halt Bock schnell umzuschalten. Und dann, gut, dann waren halt auch die Lücken da, dass sie viel, ja, ich sag mal, viele Angriffe fahren konnten, weil wir halt noch nicht gesammelt genug waren wieder oder wir halt so angenockt waren. Und dann, ja, dann geht das halt leider sehr, sehr schnell. Und dann das 3-0 dann nach einer, ich sag mal, durchschnittlichen Phase von beiden wieder, ja, war halt auch ein unglücklicher Abpraller nach, ich weiß nicht, war es ein Freistoß, Ecke, Standard, irgendwas?
Was jetzt?
Das 3-0. Auf jeden Fall prallt der Ball irgendwie am langen Pfosten
unglücklich
ab, in die Mitte ab. Und dann braucht halt ein Lübecker nur einschieben, das zweite, und dann das vierte ist halt auch, weiß nicht, aber macht er einen Schlenzer und schießt den Ball dann trocken ins lange Eck. Das war halt so, ja, weiß ich nicht.
Der wurde dann noch gefoult vorher, Schiri hat Vorteil, also gefoult, er wurde in Straucheln gebracht und hat ihn dann aber noch perfekt ins lange Eck eingeschoben. Passiert wahrscheinlich auch nur beim 4-0 oder wenn du 4-0 führst. Ja.
Aber ja, es lief halt viel, viel schlecht, gerade in der ersten Halbzeit, muss man einfach auch so sagen.
Ja.
Das 4-0, ja, so geht halt nicht jedes Spiel so in die Halbzeit. Das muss man halt auch dazu sagen. Ich meine, klar, das war hochverdient. Ne? Wir waren vollkommen unterlegen. Aber ich sag mal, ein 4-0 unterlegen ist dann halt auch eine harte Nummer, muss man einfach dazu sagen. Dass wir, wie gesagt, das kann man trotzdem nicht schönreden. Da weiß nicht, du darfst halt, erstmal darfst du die Tore so nicht fangen. Und ja, ich glaube auch, gerade nach dem 3-0 hing dann auch der Kopf so ein bisschen, dass man ihn dann nach diesem leichten Foul, dass man da dann halt nicht nachsetzt, sondern ihm dann halt zuguckt, wie er halt eigentlich zu Boden gehen soll und es dann halt ein Freischuss ist und er das dann halt nicht macht, sondern den Ball dann ins lange Eck schiebt. Ja, das darf halt natürlich nicht passieren. Aber gut, gerade so darf halt nicht passieren. Tore passieren bei uns, muss man ja leider sagen, passieren bei uns zu viele. Da muss man halt tatsächlich dran arbeiten, dass sowas halt wirklich nicht passiert. Aber gut, spätestens damit war das Spiel halt eigentlich durch.
Hat aber grenzenlos aufgezeigt quasi, wo unsere Baustellen noch sind, auf jeden Fall.
Ja, es hat erstmal grenzenlos aufgezeigt, dass wir, auch wenn wir halt die letzten Spiele, also quasi alles unter Alipur, halt gut gespielt haben, mit Abstrichen aus in Oldenburg natürlich.
Ja.
Aber abgesehen davon haben wir ja alles gewonnen. Und auch, ich würde auch sagen, außer halt jeweils die letzten Minuten von einigen Spielen, haben wir eigentlich auch alles sehr, sehr gut gespielt. Und ja, das Spiel hat halt gezeigt, dass wir noch nicht weit genug sind, um vorne angreifen zu können.
Ja.
Also ich denke, dass wir am Ende einen guten einstelligen Platz erreichen sollten. Und das aber, gut, gegen Kiel 2 haben wir noch nicht gespielt. Aber ich denke, Lübeck und halt Kiel 2, was man so sieht, die werden am Ende das Ding wahrscheinlich unter sich ausmachen. Also Lübeck hat auf jeden Fall sowohl die Kaltschnäuzigkeit als auch die Abgezocktheit absolut gezeigt, dass sie oben mitspielen werden und können und auch zu Recht da oben stehen.
Mhm.
Und gut, bei Kiel weiß ich es noch nicht. Ich habe noch kein Spiel gesehen, aber die Statistik spricht dafür, dass sie halt zu Recht da oben stehen. Und ich denke, dass die beiden sich das nicht.
Hast du Teutonia Ottensen in deiner Aufzählung erwähnt? Nee, ne? Du hast nur von Lübeck und Kiel gesprochen, weil ich glaube, Ottensen, wenn die sich nochmal irgendwie fangen, können die auch nochmal oben angreifen.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Die haben von Ottensen habe ich zumindest schon mal ein paar Highlights gesehen, gerade auch gegen Oldenburg und so. Da weiß nicht, das ist halt so ein bisschen wirklich schwer einzuschätzen, wie stark die sind.
Ja.
Aber was so, wie gesagt, was so die Statistiken zeigen, scheint zumindest Lübeck und Kiel, ich sag mal, alleine oben zu sein. Dass Ottensen wahrscheinlich noch ein Schüppchen über uns angesiedelt sein sollte oder könnte, würde ich jetzt auch tippen. Aber das ist so, zumindest würde ich jetzt sagen, da muss man so vielleicht grob hinschielen in die Tabellenregion, sage ich jetzt mal, wenn es halt gut läuft.
Hatten gestern auch übrigens Teutonia Ottensen, wo ich jetzt hier gerade den Kicker auf habe, auch Landespokal, haben gegen Bezirksliga Hamburg Süd den FC Bingöl Inköl.
1-0 gewonnen.
1-0 gewonnen, ja. Also haben sich auch bemüht, gequält, würde ich mal tippen.
Ja. Ja gut, aber das kann ja Ottensen scheinbar. Wie gesagt, dass die von Himmel hoch bis biederer Durchschnitt alles können, scheint ja auch so zu sein. Das, so, wie gesagt, das ist so mein Eindruck. Das unterscheidet die so ein bisschen von Lübeck und Kiel halt. Und deswegen glaube ich, dass die eher auch nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden, sofern die beiden
außer die spielen sich noch in einen Rausch, ja. Nein, ja, das ist die Sache. Ob Lübeck, Phoenix Lübeck, also das Stadion ist nicht drittligatauglich, würde ich sagen. Kiel kommt wahrscheinlich drauf an, was die erste Mannschaft von Kiel macht und ob Phoenix sich mit dem VfB einigen kann, wovon wahrscheinlich nicht auszugehen ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut, mit Geld lässt sich bestimmt alles regeln und ob das Phoenix hat, keine Ahnung. Wenn man auf die Tabelle guckt, dann ist Phoenix ja 2 Punkte hinter Holstein Kiel. Das liegt aber auch nur daran, weil ein Spiel ja gegen sie gewertet wurde, weil sie einen nicht berechtigten Spieler eingewechselt haben beim Spiel gegen den FC St. Pauli. Deswegen sind die auch noch über uns. sonst wären die halt Erster mit nur einer Niederlage. Allerdings hat Kiel auch noch ein Spiel weniger. Also das könnte wirklich ein spannendes Rennen werden. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte vorhin, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, ja, die Tore haben eigentlich fast immer aufgezeigt, ja, dass die Abwehr noch Problemkind ist, ein Sorgenkind, vielleicht auch ein bisschen systemgeschuldet, weil Alipo lässt ja gerne Manndeckung spielen und dann kann es halt sein, dass man sich rausrücken lässt. Es fällt mir halt in ein paar Spielen doch wohl häufig auf, dass gerade die Außen sich so ein bisschen in die Mitte ziehen lassen und dann, ja, dass dann halt sehr viel Raum da ist. Das war beim 1-0 so, er hatte völlig freie Bahn, konnte dann in die Mitte schieben. Klar, dass dann Breckmann wegrutscht, das ist natürlich auch noch unglücklich gelaufen für uns. Prasses Angriff kam, der Angriff, wo Prasse dann daneben gehauen hat, der kam auch über den Flügel.
Wo Prasse halt als ich sag mal, Außenverteidiger, ja, als Innenverteidiger aushelfen muss, weil wir halt zu weit ausgerückt waren.
Mm, ja.
Ist halt auch schon unglücklich, dass das halt so passiert und dass er dann halt noch.
Vielleicht war es auch ein Ballverlust so ein bisschen im eigenen Spielaufbau, so in der eigenen Vorwärtsbewegung.
Ja, nicht mehr genau vor Augen, muss ich geschehen, gut möglich. Aber. Ja, ich meine, dass, wie gesagt, dass Prasse den dann halt auch so eine Art unterläuft oder halt den Ball halt nicht trifft, ist halt natürlich bitter. Wobei man auch sagen muss, so leid mir das für ihn tut, dass Prasse wohl der Mann war bei uns, der am meisten Lehrgeld bezahlt hat, weil wirklich viel über seine Seite lief, beziehungsweise dass er halt wirklich wenig Schnitte gesehen hat da leider.
Ja klar, ich meine, wenn du so einen Nackenschlag kriegst mit 18 Jahren oder 19 Jahren, dann wirst du erstmal down, logisch. Aber sehr coole Aktion von Bruno Soares.
Auf jeden Fall, Bruno muss man wieder sagen, wie er jetzt auch
der Kapitän im Geiste.
Sowohl im Elfmeterschießen der immer wieder zeigt, dass er zu den Jungs hingeht und die Jungen tröstet, wenn sie halt einen Fehler gemacht haben oder weiß nicht, der halt auch Anweisungen gibt. Und
pusht.
Ja, er ist ein guter Leader in der Verteidigung auf jeden Fall.
Ja, gefällt mir auch richtig gut.
So eine Art Vaterfigur fast, würde ich fast sagen.
Ja, ist ja auch.
Was ich auf jeden Fall auch gut fand, dass, wenn wir dann jetzt zur zweiten Halbzeit kommen, dass Alipur Prasse noch drin gelassen hat und nicht so ein bisschen ein Exempel an ihm statuiert, dass er ihn so ein bisschen zum Schuldigen macht, auch wenn, ja, wie gesagt, ein bisschen viel über ihn halt lief bei den Angriffen, die Lübeck verwandeln konnte. Ich fand's gut, dass er ihn halt, weil das Spiel war durch, muss man ja sagen, mit 4-0.
Ja, dass das, Lübeck sich das nicht mehr nimmt,
das schaffen nur unsere Frauen, das noch zu verbaseln, um
böse, einen kleinen
Diss rüber zu schicken.
Ja.
Aber ich fand es gut, dass er ihn draufgelassen hat, weil, wie gesagt, das Spiel war durch und dann soll er halt das Lehrgeld noch
mitnehmen.
Mitnehmen, genau. Dann soll er halt aus dem Spiel halt lernen und ich glaube, es am Ende geht er da bestimmt gestärkt raus.
Ist er auf jeden Fall, weil ich fand ihn gegen Drochtersen auch schon deutlich stärker. Ja. Am Anfang hat man noch ein bisschen gesehen, dass eine Verunsicherung vielleicht noch da war.
Ja,
aber insgesamt auch, hat er im Spiel sich immer weiterentwickelt.
Ja, und also, auch in der zweiten Halbzeit hat man. Das ist ja schon.
Also, da jetzt,
ja. Ja, genau, auch in der zweiten Halbzeit, das ist ja schon besser geworden. Klar, Lübeck hatte immer noch große Chancen, sind direkt mit einer, weiß nicht, mit einer 100-prozentigen in die zweite Hälfte gestartet. Und wenn da zur 46. oder 47. das 5-0 fällt, dann kann es, glaube ich, auch böse werden.
Dann kann es auch 8-0 ausgehen, so wie Rödinghausen. So war es nämlich da ja auch, dass wir relativ früh wieder Tore gefressen haben.
Aber so lief es halt anders. Es wurde ein offener Schlagabtausch, aus dem wir dann endlich einen verwandelt haben. Auch ein schönes Ding, auch ins lange Eck, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, sah auf jeden Fall deutlich glücklicher aus als die Aktion vom 4:0 zum Beispiel. War auch ins lange Eck, war nach einer Ecke, glaube ich. Oder auf jeden Fall war sehr viel Gewusel im Strafraum. könnte natürlich auch ein Einwurf, Freistoß oder wie auch immer sein. Aber ich würde auf Standardsituation tippen oder... Ja. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall Seidel, der dann nicht aus dem 16er, glaube ich, heraus abgezogen hat. Und dann, ja, der Torwart sieht es spät und dann sieht es ein bisschen unglücklich aus. Aber der war auch halt, ja, im langen Eck drin. Und
oh, schön verwandelt.
Schönes Ding. Genau, da hat man noch kurz, als ich das geguckt habe, auch noch gesagt, wenn wir jetzt noch schnell ein oder zwei machen, könnte das vielleicht noch ein bisschen interessant werden. Und da ist das eine gefallen. Ich weiß nicht genau,
davor gesagt, ja.
Okay. Ja, also in der Halbzeitpause quasi, weil ich hatte dann noch halt an Lübeck gegen Oldenburg gedacht. Die haben ja 5-1 gewonnen also Lübeck gegen Oldenburg. Also wir schon mal klar besser als die Oldenburger. Und die zweite Halbzeit haben wir ja gewonnen, theoretisch. Also man muss die positiven Sachen rausziehen. Nee, deswegen hatte ich dann gedacht, ja, dann könnte es eventuell, also oder ich weiß nicht, wie gesagt, nicht mehr genau, wie ernst ich das gemeint hatte da. Aber dann hätte es nochmal spannend werden können. Ja, und dann fiel das 1-0. Danach ist aber nicht mehr so viel passiert, also bis zum Ende hin.
Es lag jede Minute quasi, fand ich, ein Tor in der Luft, okay. Sowohl von Lübeck, als auch von uns. Also es war ein wirklich offener Schlagabtausch, gefühlt mit mehr Chancen auf Lübecker Seite, würde ich sagen, als auf unserer Seite. Mhm. Aber es hätte locker auch 3-2 oder 3-3 ausgehen können, die Halbzeit.
Mhm.
Also es waren viele, viele Chancen noch da, deswegen finde ich auch irgendwie traurig, dass die Highlights sich wirklich auf 5 Szenen, also 5 Tore beschränken.
Ja, und der Abpfiff ist auch noch drin.
Also. Ja, und der Abpfiff von Anpfiff war wahrscheinlich auch drin,
wahrscheinlich.
Ja. Aber ja, wie gesagt, aus dem Spiel hätte man mindestens 10, 12 Szenen zeigen können und müssen eigentlich. Ja. Es gab noch Szenen, wo sich nachher auf Hand beschwert wurde und es gab gute Ecken tatsächlich auch von uns, wo sich Marek einmal hinterm Tor quasi von den Gegenspielern wegschleicht und dann alleine quasi am zweiten Pfosten steht und auch fast an den Ball kommt. Also das waren ganz, ganz passable Varianten, die wir da noch gesehen haben. Aber ja, am Ende muss man auch sagen, bei 4-1 ist dann halt auch so ein bisschen die Konsequenz war auf beiden Seiten vielleicht raus. Also man hat bei beiden noch gesehen, dass sie Tore machen wollen, aber ja, wie gesagt, nicht mehr auf letzte End, würde ich sagen. Was mir noch positiv aufgefallen ist tatsächlich, war Spitt, der eingewechselt wurde, der wieder ordentlich Meter gemacht hat. Also der hat gerade erst zur Halbzeit eingewechselt worden, das hatte ich gar nicht so früh vor Augen gehabt. Aber ja, auf jeden Fall, er hat Meter gemacht, wie für 90 Minuten gefühlt zumindest. Also er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Bock hat und ja, hat auch, wie gesagt, Bälle erobert und
ja, das, was er immer macht, gefühlt.
Genau. Ja, Karadim ja auch wieder hat, ist, würde ich sagen, technisch einer der stärksten bei uns, so was Ballsicherheit angeht, war so ein bisschen Ruhe wohl dann bei uns im Spiel dann, aber
umgestellt haben wir aber nicht, oder? Wenn ich das so sehe, ich meine, Möller raus, das ist ja eigentlich, also Karadim hat ja jetzt gegen Drochtersen in der Dreierkette gespielt, aber hat ja auch schon viel defensives Mittelfeld gespielt. Also wahrscheinlich haben wir weiter mit Viererkette gespielt. Ja, ne?
Würde ich, meine ich, auch so gesehen zu haben. Ich meine, das Stadion von Lübeck ist echt nicht so geil mit noch Tatanbahn und
ja, sehr weit weg sitzt
alles,
man da,
alles was man, man was da. Man so ja, im Leichtathletikstadion halt hat, noch leider. Ja. Nicht so schön, die Übersicht da genau zu haben, aber ich meine nicht, dass wir da groß umgestellt haben.
Nee. Musst du dann das Stadion von Viktoria Berlin denken? Das ist ja auch so, da ist auch sehr weit weg und hart am Band rum und auch diese ganzen, ja, Hochsprunganlagen und Sand, Weitsprunganlagen mit diesen Sandkästen da, das ist alles nicht so geil für Fußball, aber klar, ich meine, gut, da wird nicht nur Fußball gespielt. Ne?
Richtig. Ja, ist ja auch, kann man nicht als Vorwurf nehmen, aber.
Schön war es trotzdem.
Ja, genau, wenn dann noch das Spiel halt so ist, dann ist das halt ein bisschen blöd. Der einzige Vorteil, den wir Mapner hatten, in Anführungszeichen, ist, dass alle Tore auf unsere Seite gefallen sind. Hm. Ja, schön, hätten wir auch.
Die Halbzeiten andersrum wäre besser
gewesen. Ja, das ist richtig. Hätten wir mal die Platzwahl gewonnen und verloren.
Daran hat es gelegen, ja. Stimmt, scheiße. Ja, siehst du, wie wichtig das manchmal sein kann. Ja, schade, dass Benke rausgegangen ist für Spit, aber logische Wahl eigentlich. Das sind ja die Wechsel, die dann auch immer kommen.
Benke aber, ja,
ja man eigentlich kann auch ihm ein logischer Vorwurf Wechsel, machen,
genau, ne? Aber halt kein Stich gesehen.
Nee, Akzente konnte er auf keinen Fall setzen. Leider in der ersten Halbzeit, wie gesagt, da hatten wir echt bis auf die ersten 5 bis 10 Minuten vielleicht echt wenig vom Spiel und ja, haben auch, wie gesagt, kaum was Richtiges zustande gebracht, aber ja, war halt ein logischer Wechsel, dass Alipur nicht hingehen kann und sagen, ja komm, wir wechseln nicht nach vier Toren oder Gegentoren.
Ja.
Ist auch logisch. Und wie gesagt, ich fand es in dem Sinne gut, dass wir halt, was die Verteidigung angeht, gesagt haben, so, ihr habt jetzt so ein bisschen verbockt. Sieht zu, ihr macht das jetzt besser.
Ich könnte mir gut vorstellen,
haben sie dann auch gemacht.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Ernst Middendorf einen Prasse rausgenommen hätte. Dass der da nicht so empathisch gewesen wäre wie Alipur, glaube ich. Dass er da halt eher das bestraft hätte, in Anführungsstrichen, halt diesen Fehler und ihn dann rausgenommen hätte. Von daher, ich finde es auch gut, dass er durchgespielt hat. Gut, 19 Minuten ist er für Gravemann ausgewechselt worden.
Ja,
gut, aber ja, egal. Ja. Nee, aber gut, können wir das Spiel eigentlich abhaken? Also, wir können eigentlich so festhalten, also die alten Probleme, die wir durch die ganze Saison schon schleppen, auch wenn wir jetzt 3 Siege in Folge hatten, die Defensive ist halt immer noch ein bisschen, ja, immer noch so ein bisschen das Sorgenkind. Manchmal individuelle Fehler, manchmal Systemfehler, ne? Manchmal auch einfach nutzt der Gegner halt aus, was wir anbieten. Es reicht ja dann auch manchmal Kleinigkeiten. Offensive in der zweiten Halbzeit verbessert, ne? Auch, du sagst ja auch.
Ja, durchweg verbessert. Wie gesagt, defensiv haben wir auch besser gestanden, auch wenn wir, wie gesagt, immer noch Chancen zugelassen haben. Aber wir haben einfach Lehrgeld bezahlt in der ersten Halbzeit. Und das muss man halt jetzt halt. Wie gesagt, ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit schon daraus gelernt haben und jetzt da auch weiter von lernen werden. Das haben wir jetzt gegen Drochtersen schon gezeigt. Und ich gehe davon aus, dass wir das gegen Kiel auch weiterhin, Kiel jetzt auch weiterhin zeigen werden, dass wir uns einfach stetig verbessern.
Ja.
Und wenn das halt so ist, dann 5 Euro ins Phrasenschwein, dann kannst du besser dir 4 Tore einmal fangen als 4-mal ein Tor oder 2-mal
ja, ich glaube,
2 Tore.
So, ich sag mal, von der Tendenz her, ich meine, es hätten noch mehr Tore auf beiden Seiten fallen können, aber ich glaube, so die Tendenz mit 3 Toren zu verlieren, das ist wohl gerecht. Ne? 2 oder 3. Also vielleicht.
Nee, also 3 ist schon.
3 ist okay. Oder ist schon schmeichelhaft.
Ja, was heißt schmeichelhaft? Ist so ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich fand auch, dass Lübeck in der zweiten Hälfte mehr Chancen hatte.
Mhm.
Ich hab dir, glaube ich, geschrieben, dass wir in der zweiten Halbzeit auch 3-2 hätten verlieren können. Dass
ja,
das hast du auch, vorhin auch gesagt, finde ich, gerecht gewesen wäre.
Ich glaube, gerade die Schlussphase war sehr stark von Lübeck, ne?
Boah. Lübeck hatte zwischendurch, ja, also hatte Phasen erstmal und hatte auch zwischendrin immer mal einen, wo Schmidt dann stark gehalten hat oder wo wir dann halt noch einen Fuß daneben hatten, wo er daneben ging. So, ja, wir hatten noch Chancen. Lübeck hatte, wie gesagt, einen Hauch mehr Chancen. Dann ist es im Schnitt mehr als 3 Tore vielleicht. Aber dann ist es im Gesamten der 3 oder 4 Tore wahrscheinlich schon verdient gewesen, aber so als Schnitt würde ich sagen, auf 2 Halbzeiten gesehen, kann man da schon, also würde ich sagen, ist dann doch wohl gerecht.
Ja, okay. Und wie gesagt, nicht vergessen, Lübeck, Zweiter in der Tabelle, spielstarkes Team, wirklich auch 7-0 gegen Jeddelo gewonnen, 5-1 gegen Oldenburg.
Ja.
Da ist halt für ein neu formiertes Team wie unseres dann auch.
Ja, besonders wenn die halt so abgezockte Leute haben, ja, wie Hüseni, der halt dann auch das 1-0 halt auch super macht einfach. Muss man dann halt auch sagen, wenn die halt so abgezockte Leute dann halt haben, die dann halt auch die Fehler ausnutzen.
Mhm. Ist halt ein erfahrenes Regionalliga-Team. Das ist halt so.
Ja,
das Haris Hüseni, der ein oder andere, wird wahrscheinlich schon gedacht, den Namen schon mal gehört. Ja. Abgezockt war er bei uns nicht. War damals eine Leihgabe von Jan Regensburg bei uns. Hat
in den Zeiten dann auch Lehrgeld bezahlt.
Ist jetzt Kapitän bei Lübeck,
genau,
und Topscorer. So, ja, die letzten Jahre, die Saison bestimmt auch nicht schlecht dabei und hat ja das 1-0 gut gemacht. Keine Ahnung,
und ich meine, das ist viel hätte, wäre, wenn natürlich. Genau. Ne? Fällt das 1-0 nicht, macht Prasse vielleicht das 2-0 nicht und dann hast du ein ganz anderes Spiel. Das will man jetzt nicht, wie gesagt, ich will da nichts schönreden, aber da natürlich lief da halt auch was für Lübeck, muss man halt einfach so sagen, dass man so, ja, so mental dann die Tore halt kriegt. Ist halt so jetzt passiert und wie gesagt, da müssen wir jetzt draus lernen und dann ist es halt auch ein wertvoller Sieg vielleicht im Nachgang, auch wenn das jetzt
Sieg
halt keine
für die 3 Erfahrung, Punkte, ja,
drei Punkte
genau.
sind.
Aber genau, und dann lieber gegen Lübeck so. Also, ne, es sind halt ein paar Teams über uns.
Genau, dann verlierst du lieber gegen Lübeck, wie auch gegen Rödinghausen, das ja auch, glaube ich, dann am Ende ein guter Schuss von Bug war.
Ja.
Dann verlierst du halt lieber gegen Lübeck 4-0 oder 4-1 in dem Fall, als irgendwie dreimal so wie gegen den Bremer SV.
Ja, ne? Genau.
Dann hast du halt nichts gewonnen.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Spiel wie gegen den Bremer SV verlieren wir jetzt halt nicht mehr.
Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Und deswegen ist so eine Niederlage vielleicht auch mal hilfreich. Genau. Klingt halt immer ein bisschen blöd, wenn man halt so die Grenzen aufgezeigt kriegt, aber ja. Gesagt, man muss einfach jetzt das Positive rausnehmen und den Sieg halt im nächsten Spiel holen.
Genau, und das haben wir getan. Das ist ein sehr souveräner Sieg, wo wir keine dummen Gegentore gefangen haben. Ja, ja. Kommen wir zum Spiel gegen Drochtersen-Assel. Ein Spiel, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll.
Fangen wir erstmal
mit dem Spielsystem an.
Ja, also ich will erstmal nochmal anfangen vor dem Spielsystem, so ein bisschen mit Rückschau. Drochtersen-Assel war das erste Spiel, wo wir mit 1-0 in die Liga gestartet sind jetzt.
Ja.
Und wo man, ich sag mal, durch einen Kunstschuss von Willi halt das Tor des Tages schießt. Und dann, ja, ich sag mal, ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter hat, weil man Elfmeter nicht kriegt. Und dann einen überragenden Schmidt auf der Linie hat, der uns das 1-0 oder die 0 halt hält.
Mhm.
Und ja, so ein bisschen hat man dann halt schon gesagt, so, was wird das jetzt für ein Spiel? Ich meine, Drochtersen wird sich rächen wollen quasi für eine, ich sag mal, unglückliche Niederlage aus deren Sicht.
Ja.
Andererseits hat Drochtersen dann im Laufe der Saison, ohne dass sie jetzt ein Spiel gesehen haben, auch nicht unbedingt gezeigt, dass sie viel besser sind als der Tabellenplatz jetzt aussagt halt. Also
ja, mal stimmt
mit
schon.
Auch keiner überragenden Saison bisher, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Die werden sich auch mehr erhofft haben, ja.
Und deswegen war es halt so ein bisschen, was wird das jetzt für ein Spiel? Wie stark ist Drochtersen jetzt wirklich? Sind die so stark wie Spieltag 1 minus der FCF-Kunstschuss? Oder sind die halt so stark, wie die Saison halt jetzt sich so liest? Und ich würde mal sagen, über 95 Minuten waren sie eher so stark, wie die Saison von denen bisher verlaufen ist.
Ja, genau.
Aber ja.
Genau. FCF hat aber versucht, noch einen Kunstschuss zu machen. Also ein Seitfallzieher war auch noch relativ am Anfang. Also der Beginn. Stimmt, ich wollte ja mit dem Spielsystem
genau, anfangen. Genau, lassen wir mit dem Spielsystem mal weitermachen. Ich wollte nur erstmal so meinen Blick
ja,
so
okay.
auf das Spiel im Vorfeld.
Ja, und die hatten ja auch noch einen Trainerwechsel vorher.
Richtig.
Muss man auch noch sagen.
Richtig,
das ist
richtig.
Auch, so was mir jetzt gerade erst einfällt. Genauso so wie wir fast. Ja.
So wie wir vor dem Jedelo, vor unserem ersten Pokalspiel.
Gut, ich weiß jetzt nicht, wie der Trainer sich da verabschiedet hat, aber ich glaube, er musste eher gehen, als dass er gesagt hat, ja, die Scheiße macht ihr alleine quasi. Ja, aber genau. Ich glaube auch relativ zwei Tage vorm Spiel, so wie es
bei
Meppen war es ein bisschen länger tatsächlich.
Aber bei Drochtersen wird man wahrscheinlich auch so ein bisschen wie bei Oldenburg gesagt haben, so das ist jetzt die letzte Chance, die Saison zu retten, weil nach oben hin geht nichts mehr. Ich glaube, das hat man ja gehofft, wahrscheinlich so ein bisschen aus deren Sicht, glaube ich.
Also Drochtersen muss noch ein bisschen nach oben, sonst steigen sie ab. Die sind, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz.
Ja, ich glaube, bei denen hat man tatsächlich gehofft, vielleicht nicht Aufstieg, aber dass man zumindest
oben mitspielen war, glaube ich, schon offizielle Ansage, ja.
Genau, und dass man dann halt sich jetzt da unten wiederfindet, da wird man wahrscheinlich, wie gesagt, wie auch bei Oldenburg gesagt haben, so, mit noch zwei Spielen kann man den DFB-Pokal einziehen. Damit hätte man zumindest, also DFB-Pokal am Klassenhalt ist wahrscheinlich dann auch okay als Saison.
Ja, klar.
Finish.
Ich glaube, für 90% der Regionalligisten wäre DFB-Pokal und Klassenhalt schon das höchste Saisonziel.
Und deswegen wird man wahrscheinlich gesagt, dann ziehen wir jetzt die Patrone, weil
ja. Wichtigstes Spiel.
Genau,
ja, genau,
das Spiel des Jahres quasi. Da muss jetzt was kommen.
Ja.
Und also ins Spiel gegangen sind sie so nicht.
Nee, sind sie tatsächlich nicht. Also das finde ich auch doch interessant. Also wir haben wieder klassisch gespielt, so wie wir in die Saison gestartet sind, mit 3er-5er-Kette. Also eigentlich so ein 3-5-2, 5-3-2, wie auch immer. Also das Zentrum war etwas anders besetzt, fand ich. Also wir haben ein WDF-Seef war deutlich defensiver, hat aber doch klar die Spielmacherrolle mit eingenommen. Karademir in der Dreierkette hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so getippt. Aber ja.
War auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Stabilisator wieder, weil mit seiner Technik wirklich einfach Ja, ich sag mal, wir haben auf der Tribüne das ein oder andere Mal gesehen, wie er ins 1:1 ging, quasi auf der letzten Linie, wo man dann auch so denkt, boah, muss das denn jetzt sein? Aber gut, ich meine, er hat die Technik, dass er den Zweikampf dann auch gewinnt und den Ball dann auch verteilen kann, so dass ja, das halt dann, weil er halt im 1:1 war, dass dann halt Platz war um ihn rum. Mhm. Und in dem Sinne hat es dem Spielaufbau auf jeden Fall gut getan, dass er in der Verteidigung war und dann ein bisschen, ja, die so ein bisschen locken konnte, wenn es nötig war. Wobei man sagen muss, dass Drochtersen auch sehr, sehr defensiv gestanden hat. Also die haben sehr, ja, sehr oft allen Feldspielern in der eigenen Hälfte gestanden und uns halt einfach erstmal aufbauen lassen. Mhm. Und ja, das fand ich tatsächlich auch überraschend, dass die wirklich so defensiv spielen. Ich hatte tatsächlich eher, ich sag mal, so eine Art Lübeck halt erwartet, dass so ein bisschen offensiver Schlagabtausch wird. Und ich hätte auch gedacht, gerade nach unserer Aufstellung, dass wir auch damit gerechnet haben und deswegen halt mit Fünferkette aufgelaufen sind.
Ja, ich habe ja ganz am Anfang schon die Theorie so ein bisschen in den Raum geworfen und da haben wir im Stadion auch drüber gesprochen, ob halt so gegen spielstärkere Teams, zumindest halt, ne, was du im Vorfeld erwartest, ob das jetzt vielleicht so die Lösung ist, dass man da versucht, dann jetzt gerade auch, wenn du gegen Lübeck halt vier Dinger geholt hast, dass du dann halt sagst, jo, der defensive Stabilität steht erstmal vor der Offensivkraft. Aber das sind Sachen, die sehen wir jetzt in den nächsten Spielen auf jeden Fall. Golkowski hat auch wieder sein Comeback gefeiert in der Startelf. Hat ja auch schon etwas länger jetzt nicht mehr gespielt. Fand ich auch offensiver im Spiel, genauso wie Finn Seidel, der auch mehr im Zentrum zu finden war als auf Außen. Zumindest halt zu Beginn, ne? Dann situationsabhängig natürlich dann auch mal wieder mehr über Außen. Aber insgesamt fand ich doch, dass unser Spiel mehr aufs Zentrum fixiert war.
So eine Art 5-1-2-2 dann, würde ich sagen. Ja. Ich fand das wirklich schon ein bisschen tiefer stand.
Ja, genau. Und ja, so eine Achterrolle irgendwie, ne? Also ja, auch so ein bisschen immer im Wechsel, ja, so zwischen Offensiv-Sechser. Genau. Ja, genau. Ist ja auch sein Ding eigentlich wohl. Und Schepp, ja, und Jansen auch immer so ein bisschen im Tausch. Mal ist Jansen die Sturmspitze. Aber so mit zwei klaren Stürmern habe ich es jetzt nicht so gesehen. Ich fand auch eher, dass da von denen auch sich einer öfter mal hat fallen lassen, um da, ja, die Bälle dann zu verteilen. Ja, eigentlich schon. Das war immer so ein fliegender Wechsel so. Deswegen Zentrum war sehr belebt eigentlich. Oder sehr, sehr lebendig so. Also deswegen ging auch nicht ganz so viel über Außen und auch gefährlich über Außen war es nicht so richtig. Das meinte ich also. Ich sag mal, ich würde so sagen, ich fand die erste Halbzeit auch nicht ganz so gut wie du, glaube ich. Würde jetzt auch sagen, dass man wenn man vom Beginn des Spiels absieht, weil in den ersten zwei Minuten hatte, oder in der zweiten Minute oder so, hatte Drochtersen schon seine erste Riesenchance, wo auf der Linie gehalten oder Krasse war es, genau. Dass das 1:0 verändert hat.
Ja, wo man einfach sagen muss, das ist ja, kommt ja scheinbar ein bisschen außer Mode, dass bei einer Ecke die Pfosten abgedeckt sind. Stimmt. Wir decken beide Pfosten und es hat uns in diesem Moment auf jeden Fall
geholfen, ja.
Ja, ich würde nicht sagen, das Spiel gerettet, aber schon, ich sag mal, einen ordentlichen Nackenschlag verhindert in dem Fall, dass das Wasser halt am kurzen Pfosten steht und ja, den Einschlag da dann halt verändert hat oder verändern musste. Ich glaube, viel machen konnte er da nicht. Wurde halt quasi abgeschossen.
Ja.
Aber er steht halt goldrichtig und ja, verhindert halt das frühe 0-1. Und,
ja, wenn ich das aber noch richtig erinnern habe, wurde der Ball von uns erst weitergeleitet, dann zu dem Drochtersener und der dann aufs Tor geschossen, glaube ich.
Ich weiß gar nicht mehr, ob der so durchging wieder, so ein bisschen wie beim 2-2. Mhm. Also beim 2-2 gegen Lohne. Lohne. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall geht er wieder mal auf den zweiten Pfosten durch.
Ja.
Und er zieht dann halt ab und trifft halt Krasse, der halt auch noch am Pfosten auf der Linie steht. Und das war das erste Mal, dass das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht ist.
Beim 2:0 gegen Lübeck noch hart kritisiert, logischerweise, wegen einer kleinen Unachtsamkeit oder einer kleinen unglücklichen Situation, ne, Ball nicht angenommen oder nicht wegschlagen können. Aber hier halt, ne, der Retter in der Not und sollte sich auch durchziehen, dass das Rasse da wirklich eine sehr gute Rolle spielt in dem Spiel.
Ja, fand ich auch. Ich fand auch, also ist ein bisschen natürlich, wissen, wie man außen definiert. Ich fand da schon einiges über außen ging, aber ja, halt nicht, ja, ja, nicht durchgehend, sei jetzt mal bis zur Eckfahne und dann reingeflankt, sondern dann halt eher von außen oder vom Halbraum dann halt reingespielt und dann halt doch übers Zentrum.
Ja,
in der Konsequenz, aber
ja, das stimmt. Also ich sag mal, nicht so klares Außenspiel, wie man es mit zwei Viererketten zum Beispiel spielt oder mit ich sag mal, im 4-2-3-1, ja, wie wir das so die letzten Wochen gespielt haben. Klar, wir haben auch über Außen gespielt, aber doch anders. Irgendwie haben wir dann haben wir komplett verlagert so ein bisschen, dass wir das ganze Spielsystem dann über auf die Flügel so ein bisschen verlagert haben, auch mit den Zentrumspielern.
Oder mit halt unseren Außenverteidigern. Also
ja,
Krasser und Harry waren
ja,
viel offensiv unterwegs, aber wie gesagt, ohne dass sie halt an die Grundlinie gegangen sind und dann reingeflankt haben, sondern der Ball in die Spitze kam halt immer, ich sag mal, spätestens aus dem Halbfeld eigentlich.
Ja,
und deswegen ist das halt, wie gesagt, eine Definitionsfrage. Gilt das dann noch als gegenüber außen oder war es dann halt doch durchs Zentrum, weil der letzte Pass halt übers Zentrum halt ging? Das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, wie man das dann definieren will, aber ich fand schon, ja gut, lag ja natürlich auch daran, wie gesagt, dass Drauchtassen sich sehr, sehr weit nach diesem Rückschlag von uns oder nach diesem Fast-Treffer, dass wir uns dann einmal kurz geschüttelt haben und wir dann aber auch die Initiative komplett übernommen haben danach.
Ja, ja.
Und Drauchtassen sich dann halt auch wirklich hat einschnüren lassen in deren Hälfte. Also so.
Ja, okay, so gesehen richtig, weil ich fand halt schon, dass die Spielidee konnte man schon erkennen, dass Drochtersen wirklich aus der Defensive raus agieren wollte, so ein bisschen wie Lohne hat mich das auch wohl erinnert, dass man wirklich sehr, 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 sehr tiefe Ketten hatte und auch, ja, zum Teil wirklich, wirklich, wirklich tief stand, also auch die Offensiven waren
da. Wie gesagt, waren ganz oft in der eigenen Hälfte, also
das
in der eigenen Hälfte war, das war...
Ja, genau. Das war Standard, genau. Also das, aber ich glaube halt schon, dass die auch vielleicht uns so ein bisschen locken wollten, dass unsere letzte Kette, und das war vielleicht dann auch ein bisschen unser Glück, oder gute Taktik, sagen wir es so, Glück ist vielleicht das falsche Wort, wenn du mit Dreierkette spielst, ist es, glaube ich, etwas schwieriger, die auch zu überspielen, als mit einer Viererkette, wenn die außen halt wirklich auch nach vorne gehen, dass du dann wirklich klarere defensive Linie hast und dass die zu überspielen doch etwas schwieriger ist. Deswegen fand ich das auch gut, dass wir wieder mit Dreierkette so gespielt haben. Aber ja, es flachte halt auch ein bisschen ab, das Spiel. Also, du hast ja gesagt, ein durchschnittliches oder ein gutes Regionalligaspiel, durchschnittlich.
Passabel,
genau. Ja, ich fand es halt schon etwas niedrigeres Niveau auch für Regionalliga-Verhältnisse, also, weil halt so wenig passiert ist.
Es ja, das ist halt, gab ein bisschen halt so, natürlich, es gab wenig Offensiv-Aktionen. Also
ich habe auch nicht so, ich habe so ein bisschen halt die Spielidee nach vorne vermisst. Ich meine, klar, ich habe gerade noch gelobt, dass sie defensiv besser stehen und so, aber dass dann nach vorne wirklich wenig ging und halt sehr viel auf Zufall ausgelegt war, meiner Meinung nach zumindest, das fand ich dann halt doch ein bisschen blöd, ein bisschen schwierig
anzusehen. Wir haben halt leider den Schlüssel zu dieser Zehner, also quasi Zehnerverteidigung von Lohne, von Drauchtassen, den haben wir halt nicht gefunden, das muss man halt ganz klar sagen. Lohne,
ja, die waren beide sehr defensiv, ja, deswegen
stand das schon. Stand halt sehr, sehr kompakt und es ging halt wirklich sehr, sehr viel dann halt über Karademir, über Soares, die dann halt...
die konnten auch schon ab und zu an der Mittellinie
aufbauen. Ja, genau, die an der Mittellinie standen und dann sagten, ja, wo sollen wir denn jetzt hinspielen? Die stehen mit 10 Mann quasi unseren anderen 8 oder 7 Mann dann entgegen.
Ja.
Und wenn die mit 10 Mann halt 7 Mann decken, dann war halt wirklich, wenig Entfaltungsmöglichkeit da. Das muss man halt einfach so sagen. Und es war ja auch so, also dass sie das, weiß nicht, gerade Soares und Karademir, die zentral standen und so ein bisschen für den Spielaufbau da waren, dass sie auch nicht angelaufen wurden, sondern dass sie wirklich komplett, die Zeit hatten, oder was heißt die Zeit hatten, dass die, weiß nicht, in Ruhe einen Anspielstation suchen konnten, aber halt nicht gefunden haben, weil halt, wie gesagt, die mit 10, 11 Mann in der eigenen Hälfte standen und wirklich es alles dicht gemacht haben. Und deswegen kann ich verstehen, dass man das unterdurchschnittlich sah, aber ja, ich finde es halt schwierig, wenn man so viel Ballbesitz und ich sag mal, Feldüberlegenheit hat, das dann halt wirklich so schlecht reden zu wollen, finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn sich eine Mannschaft halt so hinten reinstellt.
Ja, ich will das nicht schlecht reden. Ich wollte ja nur halt, das Niveau des Spiels habe ich ja angesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir schlecht gespielt haben. Wir haben die Lösung nicht gefunden. Das ist halt Fakt. Ist halt schwierig. Du hast alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich habe es ja auch so ein bisschen angedeutet. Ja, ich sag mal, ja, das Spiel hat nicht dazu eingeladen, ja, dass man sich das nochmal antut, quasi. Naja, ist Nachzeit. Ja, zweite Halbzeit sollte ja anders werden und ich finde, wir haben das noch sehr moderat hier erzählt. Im Stadion gab es noch die eine oder andere Stimme hinter uns, die dann wirklich auf Spieler eingeschlagen hat, so auf Meppner, was ich finde, gar nicht so geht, gerade wenn man so sieht, dass das nicht so schön anzusehen ist, aber ist
ja
nicht so, dass die sich am hängen lassen oder so.
Und was dann auch so kam, dass die halt nicht gewinnen wollen, wo ich dann halt auch immer die Gegenfrage stellen würde oder die dann halt sagten, dass das ein verdientes Ausscheiden wäre, wenn wir jetzt verlieren, wo ich dann halt auch so ein bisschen die Gegenfrage stellen würde, hätte Drochtersen es denn mehr verdient? Ja, nee, auf keinen Fall.
Nee.
Also die haben einfach noch mehr das Spiel oder die haben halt wirklich versucht, das Spiel zu null zu halten und kaputt zu machen.
Ja.
Und ja, warum man dann sagt, dass es wäre, es blieb ja Gott sei Dank bei der Hypothese, es wäre eine verdiente Niederlage, finde ich dann halt auch Quatsch, weil in keiner Welt wäre eine Niederlage verdient gewesen.
Richtig.
Und deswegen, meine, man kann sagen, wir machen zu wenig und 0-0 ist das verdiente Ergebnis oder ein Unentschieden, klar, kann ich verstehen, wenn man das so sieht, weil man halt wenig Chancen erspielt. Aber dann muss man halt auch die Kirche so weit im Dorf lassen und nicht die gegnerische Mannschaft dann in den Himmel loben oder dann
stark reden. Ja, die Schadenfreude ist, glaube ich, immer sehr hoch dann bei sowas. Das finde ich halt, verstehe ich nicht so ganz, wenn man ins Stadion geht und sich dann irgendwie freut, wenn man verliert. Finde ich absurd irgendwie, aber es gibt ja solche Leute vielleicht mal. Aber gut, naja, wir können ja mal mit der zweiten Halbzeit öffnen. Die war insgesamt besser, muss man ja sagen. Wenn da halt auch 4 Tore fallen, dann ist das halt auch schon klar. Und eigentlich auch, ich sag mal, wenn man auf unser Spiel guckt, wurden wir auch besser, wobei erst wurde es schwächer natürlich. Es gab sehr viele Fehlpässe. Es ging, man hat schon gemerkt, dass man ein bisschen nervös wurde, dass dann eine Annahme nicht funktioniert hat, dann Ball ins Aus ging oder halt der lange Ball dann oder ein Pass, der eigentlich zum Gegner gehen sollte, der entweder nicht gestartet ist oder dann viel zu weit war und dann ins Aus ging. Also hat man schon gemerkt, dass dieser Abnutzungskrieg, den Drochtersen da fährt, dass der so ein bisschen Wirkung zeigte. Deswegen fand ich es auch interessant, wenn man sich mal guckt, dass wir erst in der 70. Minute das erste Mal gewechselt haben. Zeigt halt auch so, das gab's ja, hat man auch vorher gehört von den Rängen, so von wegen, ja, warum wechselt er denn jetzt nicht und was auch immer. Da habe ich auch so gedacht, ja, aber wen soll er rausnehmen und wen soll er bringen? Ich meine, wen soll er bringen? Klar, Lasbit zum Beispiel ist ein Stürmer, ist doch klar, den könntest du bringen, aber wen nimmst du dafür raus? Ne? Du musst ja dann halt auch, du kannst ja eigentlich nicht einen Defensiven rausnehmen, weil dann könnte das genau das sein, worauf Drochtersen wartet, dass sich da eine Lücke entsteht, weil wir dann versuchen, noch offensiver zu sein. Deswegen fand ich es auch interessant, dass er ja mit Tobias Müssner einen Innenverteidiger oder einen Linksverteidiger gebracht hat. Wir haben auch im Stadion schön spekuliert, wo er denn jetzt sein wird. Deswegen habe ich auch gedacht, alles klar, wir stellen jetzt auf jeden Fall auf Viererkette um, aber er ist Linksverteidiger und Haritonov wird doch nicht auf rechts gehen und Prasse wechseln. Irgendwie ergibt gar keinen Sinn und im Endeffekt hat er einfach nur defensives Mittelfeld gespielt.
Ja, richtig. Wieder das, was wir auch im letzten Spiel gesagt haben, dass es ein großer Vorteil ist, dass wir so flexible Spieler haben,
die
halt wirklich auch andere Positionen spielen können. Ich meine, gut, klar, als Innenverteidiger kannst du vielleicht auch defensives Mittelfeld spielen, wenn der Gegner halt so, ich sag jetzt mal, so tief steht, dann ist es vielleicht vom Prinzip her ähnlich.
Ist ja bei Jonas Fedel und Yiğit Karademir ja genauso. Sind ja auch eigentlich eher Innenverteidiger, glaube ich, dass das die Hauptposition ist, aber können auch defensives Mittelfeld. Bei Jonas Fedel fand ich es doch etwas überraschender, dass er auch jetzt schon einmal defensiv oder eineinhalb Mal defensives Mittelfeld gespielt hat, einmal gegen Oldenburg eingewechselt und dann das Spiel danach, weiß gerade nicht, war das gegen Emsbüttel nach Oldenburg, aber gut, egal. Und Tobias Müssner hat sich ja im zweiten Spiel, hat er, glaube ich, von Anfang an gespielt und hat sich dann verletzt. Ist jetzt auch wieder fit, hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, stand jetzt zum zweiten Mal im Kader. Ich glaube, gegen Lübeck stand auch im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Freut mich, dass er jetzt wieder da ist und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hat das 1-0, glaube ich, vorbereitet. Oder das 2-0. Nee, das 1-0 war es, glaube ich. Das war auch 2 Minuten danach, also hat direkt so einen Impulswechsel, wie Markus Höhner sagen würde, war das dann auf jeden Fall. Hat Luis Spreckemeier den Ball vorgelegt. Nee, doch nicht. Das muss das 2-0 gewesen sein, weil das 1-0 war ja nach Einwurf. Und das wurde verlängert von einem Drochtersen nach. Nee, es war auf jeden Fall das 2-0 auf Jansen. Genau, da wurde ein schöner nach Einwurf. Ich finde es ja auch super, dass wir ein Tor nach Einwurf gemacht haben, weil, also ich hoffe einfach mal, dass das nicht Zufall war, sondern vielleicht wirklich auch ein bisschen einstudiert, ein bisschen trainiert ist, weil der Einwurf ist halt der meistgetretene, wollte ich schon sagen, der meistgeworfene Standard, aber der meist ausgeführte Standard, so. Ja. Und dass man es eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Mittel dazu haben, aber eigentlich ist das fahrlässig, sowas nicht zu trainieren, wenn du davon halt im Spiel, ich sag mal, mindestens doppelt oder dreimal so viele Chancen kreieren könntest, wie durch eine Ecke zum Beispiel.
Ja, wenn man da eine Podcast-Empfehlung einbauen könnte, der Rasenfunk, den du ja auch gerne mal erwähnst, der hatte mal ein super Tribünengespräch mit dem Einwurftrainer von Liverpool.
Stimmt, hast du mal erzählt.
Muss ich auch mal hören. Ein Deutscher ist. Und der halt auch viel Einblick gesagt, was man so als Einwurfcoach trainiert, dass das natürlich nicht, oder dass das anders als viele annehmen, nicht ist, dass man so weit werfen kann, wie es geht, sondern dass man halt wirklich sagt, wo haben die Spieler zu stehen, was sind für Laufwege, wie kann man daraus halt, wie du schon sagst, das ist der meist ausgeführte Standard, wie man da halt sich zu bewegen hat, dass man den Ball halt behält und dann halt im besten Fall natürlich auch Aktionen draus generiert. Also ist Hörempfehlung, wenn man da.
Ja, muss ich auf jeden Fall auch nochmal hören. Hast du auch schon mal gesagt? Hat,
ja.
Ich muss eben nochmal korrigieren. Doppelt so viel wie Ecken. Insgesamt Einwürfe vielleicht, aber ich sag mal so, dass die auch in der letzten Kette sind. Davon hast du logischerweise nicht so viele.
Ja, das stimmt schon.
Aber du kannst
trotzdem ist
eine Chance einleiten.
Ja, genau. Ja. Trotzdem, ich meine, wie oft sieht man dass dann einfach gewartet wird und dann statisch der Ball halt geworfen wird und dann es direkt in den Zweikampf kommt.
Ja, oder viel besser passt wieder zurück und dann bist du in einer Situation, genau, wo du damit nicht weiter umgehen kannst. Viel
sinnvoller ist es ja, dass man irgendwie dann schon einen einstudierten Laufweg hat und dann direkt den Zug zum Tor halt bringt.
Ja, also, richtig.
Wie gesagt, dass wir einen Einwurfcoach haben, ist natürlich
absolut. Aber dass wir das vielleicht trainieren, das könnte man sich vielleicht überlegen.
Trotzdem, genau, dass man trotzdem sagt, so in dem und dem Feld haben wir, weiß nicht, wenn wir da den Ball haben, dann geht der eine in die Richtung, der andere geht dahin, um die ein bisschen zu verwirren und dann
auseinanderzuziehen. Ich meine, die sind ja, laufen ja zwei, drei Spieler an und dann sind die halt schon sofort gedeckt. Aber ja, dass dann vielleicht andere Räume entstehen oder dass dann Spieler in die Räume gehen, die sich dann öffnen, das wäre vielleicht auf jeden Fall eine Idee, dass das vielleicht auch mal trainiert wird. Ich meine, ich habe in der Jugend auch schon Einwürfe trainiert. Also in der D-Jugend oder so. Gut, wahrscheinlich anders als heutzutage. Vielleicht ein bisschen anders, aber gut. Ja. Wir können eigentlich auch noch ein bisschen zum Schiedsrichter kommen.
Ja, wir können nochmal eben, genau, wo wir vor dem Tor waren, nämlich die erste Szene.
Genau,
ich habe mir jetzt gerade nochmal die Minute nämlich nochmal angeguckt.
Ja, es war die 60. 62.
62. Minute, genau. Da war es das erste Mal, dass der Schiri, der eigentlich muss man dann bis auf, da kommen wir nachher auch nochmal zu, der eine sehr, sehr großzügige Linie hat und die eigentlich das ganze Spiel über auch behalten hat.
War gut, der Schiri.
Der Schiedsrichter war von seinen Entscheidungen her super. Ich habe zu dir in der Nachspielzeit noch gesagt, der beste Mann auf dem Platz.
Ja. Und ich habe mich in der ersten Minute extrem über ihn aufgeregt, weil Prasse war es, glaube ich, komplett abgeräumt wurde und er gibt Abstoß, was in keiner Welt richtig ist. Also entweder gibst du Ecke, weil der Ball getroffen wurde, oder du gibst Foul, weil er Prasse umgeräumt wurde und er hat Abstoß gegeben. Völlig absurd. Aber gut, das war die einzige Szene, wo ich mich aufgeregt habe. Und dann hat er wirklich ein starkes Spiel gemacht.
Ja, und super Linie. Ich meine, er hat seine Linie dann, ist ja auch treu geblieben. Er hat dann bei der einen Szene, die dann auch zu Diskussionen geführt hat, wo ein Drochtersener in den Strafraum geht, oder ein langer Ball in den Strafraum kommt, und er halt in den Zweikampf mit Schmidt dann kommt oder geht, er natürlich zu Fall kommt. Ich glaube, es dann am Ende Abstoß gibt, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, wie kann das
sein? Nee, Abstoß gibt es nicht. Der Ball war noch im Spiel auf jeden Fall.
Ah, der Ball war noch im Spiel. Ja,
das habe ich mir heute auch noch angeguckt. Okay. Der Ball war noch im Spiel, aber der Schiri hat sofort abgewunken. Er hat auch nicht Ballspielen angezeigt. Er hat so mit dem Finger gewedelt, so von wegen, nee.
Da muss er ja den Ball gespielt haben. Wie soll er denn sonst im Spiel geblieben sein? Oder war der so?
Ja, kann auch sein, dass der Drochtersener den Ball berührt hat und dann irgendwie ins Spiel gehalten hat. Weil ich glaube nämlich, dass, also, das ist jetzt schwer im Podcast zu gestikulieren, aber dass der halt vom Tor aus oder von der rechten Strafraumgrenze quasi dann
Longline
vor dem Tor Aber gut, man kann es sich ja auch nochmal angucken. Vielleicht irre ich mich auch, kann auch sein, dass es Abschluss gab, aber ich meine noch, dass er im Ball geblieben ist, weil ich glaube halt, dass er sofort diese Geste angezeigt hat und danach nicht irgendwie Abstoß, sondern okay, dass es dann weiterging. Aber
auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall irritiert, dass es halt so halt weiterging im ersten Moment.
Im Stadion habe ich noch gesagt, Schmidt wird wohl eher am Ball gewesen sein, aber da hast du ja auch die gesagt, ja, dann hätte er wahrscheinlich aber auch hier diese Kreisbewegung gemacht, das immer so heißt, Ball gespielt.
Ja, und das hat er auf jeden Fall nicht.
Hat er auf jeden Fall nicht gemacht. Er hat so angezeigt, das reicht mir noch nicht für einen Strafstoß. Wenn, aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er den Ball gespielt hat, aber gut, egal.
Es war auf jeden Fall in der Zeitlupe halt nicht zu sehen, dass er ihn irgendwie zumindest groß getroffen hat. Und da muss man schon sagen, dann passt es zumindest auch zu seiner Linie, dass er dann sagt, ja, dann ist das halt auch wirklich kein Foul. Dann hat er ihn nicht zu Fall gebracht, sondern ihn vielleicht nur ein bisschen berührt und hat dann halt weiterlaufen lassen.
Ja, und Kampf um den Ball vielleicht
war auf und jeden
zu
Fall,
wenig für einen Elfmeter.
Würde ich sagen, das war auf jeden Fall dann vertretbar, wenn er das so entscheidet. So aus der Entfernung, sowohl im Stadion als auch dann im Real Life.
Genau.
War es auf jeden Fall jetzt kein eindeutiges Foul.
Ja, die zweite Szene war, glaube ich, nach dem 1:0.
Ja, die war noch vor dem 2:0.
Genau.
Ja,
ich glaube auch, aber 85. knapp, glaube ich, ne?
Ja, 85.
85. Ja, so um den Dreh, das könnte gut passen.
Nee, 83.
83. Okay, sehr gut. Da hatte Drochtersen sich beschwert, weil sie Handspiel haben wollten.
Lass uns erst nochmal zum 2:1. Hatten wir das 1:0?
Das 1:0 habe ich gesagt. Nach Einwurf, ne? Spreckelmeier hat es gemacht. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Genau, ja, stimmt. Dann sind wir abgeschwiffen.
Genau,
ja.
so eine Art Seitfalz hier ist ein bisschen übertrieben, aber er nimmt ein bisschen aus der Drehung, genau, relativ hoch. Und
Torwart auch noch dran, aber.
Genau, schießt den ins lange Eck am Torwart vorbei oder über den Torwart drüber so ein bisschen. Und wunderschönes Tor.
Ja,
muss man ihm auf jeden Fall zugute halten, dass er da den Ball perfekt trifft und den ins lange Eck hämmert, schießt und genau, den viel umjubelten endlich den Treffer macht, wo man dann natürlich auch dachte, oder ich zumindest dachte, oder wir dachten, jetzt muss Drochtersen halt ein bisschen offensiver werden. Das kann dem Spiel eigentlich nur gut tun oder
richtig.
Uns auch nur gut tun.
Ja.
Ich sag mal, ein bisschen vielleicht.
Ja, genau. Also nach vorne geworfen haben sie wirklich nicht alles. Das stimmt, es gab noch viele Auswechslungen danach. Die haben auch Jonathan Wensing reingenommen. Auch so ein kleines bisschen Wunderheilung. Hatte sich das Außenband gerissen vor dem Lübeck-Spiel. Jetzt, wenn ich so drüber spreche, muss ich gerade an Erik Domaschke denken, der sich im Spiel gegen Freiburg 2 war es, glaube ich, das Außenband gerissen hat und eine Woche später im Spiel gegen Osnabrück wieder am Tor stand. Finde ich krass. Aber gut, so kann es mal sein, wenn du gutes Heilfleisch hast oder so, oder vielleicht auch nur angerissen war bei Erik, ich schätze mal, bei Jonathan war es jetzt etwas anders, deswegen aber trotzdem 2 Wochen oder 2,5 Wochen oder so, das ist schon allerhand, dass das so schnell geht, ich hatte immer mit 4 Wochen gerechnet auf jeden Fall, aber ja, wurde in der 81. eingewechselt und ja, hat dann auch nochmal 20 Minuten gespielt.
Also. Ja.
Ja. Ja, aber genau, dann wirklich krass offensiver wurde Drochtersen nicht. Man hatte auch so das Gefühl, Meppen hat das Spiel im Griff, Spielkontrolle, so wie sie das ganze Spiel über hatten, auch jetzt immer noch. Nicht so, dass ein bisschen Wackeln angezeigt war, dass man sagte, oh scheiße, wir führen 1:0, wir ziehen uns jetzt zurück, wir müssen das irgendwie über die Zeit retten. Nicht. Deswegen, beim 2:0, das war in der 87.
Das Handspiel, das was aus von den Drochtersenern sehr, sehr hart reklamiert wurde.
Wahrscheinlich habe ich es überhaupt nicht gesehen, muss ich sagen.
Ja, ich habe halt, also ein Handspiel war mir auch nicht klar. Mir war halt klar, dass sie sich beschwert haben und dann dachte, oh, war da vielleicht
ja, was? Ja, genau so.
Und dann im Real Life, also es waren, ich weiß gar nicht, war das Missner und, ich glaube, Missner und Spreckemeier waren die beiden, als der Drochtersener aufs Tor schießen will, in den Zweikampf gehen. Und ich glaube, Missner war es, der
Missner in der Grätsche.
Genau, in der Grätsche.
Spreckelmeier, Hände auf dem Rücken.
Genau, Missner war in der Grätsche, hat den Ball, die Hand doch relativ weit abgespreizt, muss man schon sagen. Aber das würde ich noch als normale, ich sag mal, wenn du zu Boden gehst als Grätsche, dann ist klar, dass du die Hände nicht direkt am Mann hast, sondern halt so, dass du deine Bewegung halt unterstützt. Aber ich glaube, er war es auch nicht, der dran war. Zumindest, wenn man sich dann danach die wirklich Frame für Frame die Ballbewegung dann anguckt, sieht man zumindest, dass erstmal seine Hand nicht hochfedert. Und wenn die so weit abgespreizt ist, dann würde sie sich bewegen.
Ja,
und der Ball auch, ich sag mal, relativ spät seine Flugbahn ändert. Also es kann eigentlich nur sein, dass es Spreckelmeier war und der die Hände auf jeden Fall auf dem Rücken verschränkt hat. Leicht abgespreizt, ja, muss man schon sagen. So ein bisschen.
Also muss man sich so vorstellen, Hände auf dem Rücken, aber so die Ellenbogen waren so ein bisschen nach außen, so ein bisschen dreiecksmäßig.
Ja, ganz genau.
Man muss
genau.
Das ja ein bisschen erklären, weil man kann es ja schlecht vormachen im Podcast.
Richtig, und da hinter seinem Rücken quasi, also der Ball geht hinter ihm lang, also nicht vorne, dass er den Ball vielleicht noch sieht, sondern hinter ihm geht er lang und verändert seine Flugbahn und geht ja quasi von seinem Ellenbogen wahrscheinlich Richtung Boden und dann halt er weiter durch den Strafraum.
Ja.
Genau. Und da würde ich schon sagen, ja, wahrscheinlich trifft er ihn mit dem Arm, mit dem Ellenbogen. Aber der Schuss geht aus 2 Metern, wie gesagt, hinten an seinen am Rücken verschränkten Arm. Und da würde ich schon sagen, also das...
Was soll er noch mehr machen, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, mehr als die Arme auf dem Rücken verschränken...
Geht halt nicht.
Geht halt wirklich nicht. Und deswegen finde ich das auch, wie gesagt, auch zu seiner Linie passend, dass er nicht alles pfeift. War nicht absolut logisch, dass er da halt weiterspielt. Sagt, klar, die Dortmunder haben sich vehement beschwert, weil da wusste man ja noch nicht, dass es noch 15 Minuten mehr geben würde. Für die war das die Riesenchance zum Ausgleich und auch die, ich sag mal so, die neben der einen vielleicht minimal strittigen Szene und der Rettungstat von Prasse, würde ich sagen, fast die einzige Chance. Oder die wüsste zumindest nicht, dass sie da dazwischen große Chancen hatten. Eine der wenigen Offensivaktionen, sagen wir mal so zumindest. Und dass sie da natürlich versuchen, die Chance herbeizureden, war dann auch logisch. Sie haben es auch, ich sag mal, ohne scheinbar verbale Entgleisung gemacht, wie halt in Lohne.
Ja.
Oder wie halt gegen Lohne.
Ja, die verbale Entgleisung kommt später.
Und ja, deswegen hat der Schiri einfach nur souverän gesagt, nix. Weiter. Und es ging dann weiter mit uns.
Ja, mit uns. Und falls jemand vom DFB zuhört oder so, falls noch Bewerbungen gesucht werden, falls man sich irgendwie, wenn VAR-Entscheidungen sind und so, also Lutz kann das sehr gut erklären offensichtlich, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Also vielleicht war das schon so eine Art Bewerbungsgespräch hier. hast das sehr gut eigentlich von dir gegeben, warum das eigentlich keine Elfmeter war. Oder das Handspiel kein Elfmeter, ja. Genau, kommen wir zum 2-0. Marek Janssen, auch Marek ist ja unser Pokal-Goal-Getter, wobei ein Tor gegen St. Pauli hat er ja auch schon gemacht. Aber im Pokal jetzt auch wieder, da hat das 1-0 gemacht, glaube ich, gegen Jeddelo hat das 1-0 gemacht. Aber ähnlich gut den Ball mitgenommen, da kam der Pass jetzt von Tobias Missner. Und Janssen nimmt den Ball super mit und einfach souverän ins Eck geballert. Auch Janssen, der ja auch so ein bisschen den Einwurf mit eingeleitet hat beim 1-0. Ja,
zumindest freigeblockt,
dass frei der Ball jetzt
ausgeht, genau, wo er sich noch ein bisschen anhören musste auch von der Tribüne, warum er den Ball nicht mitnimmt, also nicht annimmt. Und es war dann halt, ist da halt gut gelaufen und das 2-0 war dann halt auch souverän. Er nimmt den Ball stark mit, dreht sich dann, also nimmt den Ball erst mit, dreht sich dann um die eigene Achse, weil er den im Rücken quasi erst annehmen muss oder sich selbst vorlegen.
Also so eine richtig schöne Drehbewegung.
Das richtig, einfach perfekt, so dass er halt auch direkt dann abschließen kann und dann mit der Picke, wie der Kommentator zumindest sagte, haut er ihn ins lange Eck.
Ja, und auch im Bedrängnis. Also 2 Leute standen um ihn rum, aber hat er stark gelöst.
Ja, hat noch ein bisschen Glück natürlich, dass der Ball an den Innenpfosten geht und von da aus ins Tor, aber gut, ich sag mal, wird so geplant gewesen sein. Und ich meine, wenn du ihn ins Tor bringst, dann
alles richtig gemacht.
Dann hat er halt komplett richtig erwischt halt.
War doch sehr irritiert, dass wir danach innerhalb von 2 Minuten immer noch 3 Wechsel gemacht haben. Ich hab immer im Hinterkopf, kein Wechselfehler bitte. Gefühlt bei jeder Auswechslung, auch bei der ersten schon. Bitte kein Wechselfehler. Aber da wir ja zum ersten Mal auch erst, das war mir auch im Stadion natürlich nicht so klar, dass wir da erst in der 70. gewechselt haben.
Ja, und ich würde nochmal eben sagen, er rennt direkt auf Alipur zu und bedankt sich so ein bisschen bei ihm.
Ach so.
Ich glaube, könnte mir wohl vorstellen, er hat zumindest im Stadion, wie gesagt, wurde er hart kritisiert, zumindest auf der Tribüne. Ich hoffe, das waren halt nur Einzelmeinungen wahrscheinlich. Aber ich glaube, er ist nochmal zu ihm hingegangen und hat sich so ein bisschen
Vertrauen bedankt.
Auch, dass, ich meine, der Chef wurde ja ausgewechselt als Stürmer für Wensing vorher.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, er hat sich nochmal bedankt, dass er nicht der war, obwohl er gelb vorbelastet war, der dann halt ausgewechselt wurde, sondern dass er ihm das Vertrauen geschenkt hat
sehr früh, ne?
Und ihn drauf gelassen hat.
9. Minute.
Ja, wie gesagt, ich meine, wir haben Stürmer ausgewechselt und wie gesagt, ich glaube oder bin mir sicher, dass er sich bei Alipur bedankt hat, dass er gesagt hat, du machst heute noch einen, du bleibst drauf.
Ja, hat er ihm schön zurückgezahlt, das Vertrauen. So
genau, ausgewechselt wurde er ja trotzdem, klar, wie gesagt, gelb vorbelastet, 2-0 Deckel war drauf zu dem Zeitpunkt. dann wolltest du auf keinen Fall, dass er irgendwie sich noch eine dumme gelbe Karte irgendwie holen kann und dann vielleicht im Finale gesperrt wäre, falls das bei einer Gelb-Roten so ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, beim NFV weiß man das nie so genau. Das ist so, aber wahrscheinlich ja. Ich schätze mal, wenn du im Pokal eine Gelb-Rote oder eine rote Karte kriegst, bist du wahrscheinlich, also bei einer roten Karte könnte ich mir vorstellen, dass es auch über die Liga
überträgt. Ich war mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ganz klar, ja, vollkommen richtig, dass er ihn jetzt auswechselt, weil, ja, erstmal guter Spitt noch ein paar Minuten sammeln kann als Kampfschwein vorne. Und ja, wie gesagt, Jansen keine gelbe Karte mehr holen. Das Spiel ist eh durch, jetzt 88., 90. Minute.
Beim NFV gibt es ja auch keine Wechselslots. Du kannst fünfmal wechseln und das kannst du halt auch fünfmal machen. Also ja. Du musst nicht halt sagen, wie in der dritten Liga oder höher, dass du fünfmal wechseln darfst, aber das darfst du halt nur in 3 Wechselslots machen. Das ist halt, um Zeitspiel zu verhindern. Und hier ist das dem NFV wohl egal, deswegen haben wir das ausgenutzt. 88. Minute, 90. und 90 plus 2 haben wir jeweils gewechselt. Schiedsrichter hat 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt, ja. Was auch schon viel war.
Fand ich auch. Ich fand, es war eigentlich nicht einmal irgendwie, dass es groß Zeitspiel gab. Also es gab keinen Führungskampf, Krampf, kein, also nix eigentlich. Es gab wirklich keinen von uns, der irgendwie groß behandelt werden musste. Das einzige Mal kam dann halt schon in der Nachspielzeit tatsächlich.
Ja.
Wir haben dann die erste oder die einzig große Pause halt gehabt, fand ich.
Ja.
Deswegen fand ich 5 Minuten, ich sage, ja klar, 5 Minuten ist so ein bisschen Standard, so es geht um viel.
Ja.
Ne? Da gibt es halt 5 Minuten. Von da, das war das Einzige, wo ich sage, ja komm, klar, 5 Minuten gibt es da halt.
Ja, 2-0. Aber beim 2-0 hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Beim 1-0, klar, weil dann willst du halt wirklich auch sagen, ja, dann sollen die halt nochmal ihre Chance bekommen in den letzten 5 Minuten, aber beim 2-0, ja. Ich meine, gut, ja. Die haben 2 Tore gemacht, nicht in 5 Minuten, aber egal. Gut, kommen wir zum 2-1. Ich fand auch da noch mal zu erwähnen, dass wir eine sehr interessante Mauertechnik haben, so mit Loch in der Mitte. Das muss man auch nochmal erwähnen. Eine
Doppelmauer
quasi. Doppelmauer, genau. 1 Meter Platz muss ja zwischen 2 Mauern sein. Ich glaube, eine Mauer sind schon 2 Leute. Ist das schon eine Mauer?
Ich glaube, 3.
3 Leute ist eine Mauer, okay. Gut, dann da aber einen durch. Und das ist eigentlich clever, weil
Ich überlege gerade, ist das wirklich so mit der Mauer? Ich weiß, dass zwischen Mauer und den Gegenspielern ein Meter Abstand ist.
Aber das kann auch sein, vielleicht irre ich mich auch, aber gut, egal. Die Lochmauer, die haben wir, hat in diesem Spiel doch wirklich gut funktioniert. Also wir bieten dem Freistürzen immer an, auf den Torwart zu schießen. Das ist doch eigentlich auch super.
Wir ecken, also wir machen es nicht so wie eine normale Mauer, dass man sagt so,
5 Leute Ecke, nebeneinander,
eine Ecke wird gedeckt und dann ist die andere Ecke frei, sondern wir decken so ein bisschen beide Ecken und sagen dann so, du kannst jetzt volles Mett quasi gerade aufs Tor zimmern, wo dann halt der Torwart steht.
Ja.
Was ich, also so beim drüber nachdenken, gut, bei dem Freistoß, aus dem dann später das Tor fallen sollte, fand ich es ein bisschen schwierig, weil der war wirklich aus 18 Metern.
Mhm.
Ich denke, wenn du den zentral genau mit vollem Rohr draufzimmern kannst, da gibt es Leute, die schaffen es, dass der Torwart halt nicht mehr reagieren kann.
Ja.
Aber so generell finde ich die Variante, wie gesagt, gerade wenn es so ein bisschen von außen oder halt so aus, ich sag mal, Mitteldistanz so plus 20, finde ich das eine super Variante eigentlich, dass du halt den Torwart hast und der sich nicht irgendwie auf eine Ecke einlassen muss, sondern dass er den Ball auch komplett sieht.
Ja, genau.
Und
kann reagieren schneller.
Und halt, ich sag mal, entweder, weil, ich sag mal, wenn du den in die Ecke schlänzen willst, dann kannst du ja nicht mehr mit voller Wucht schießen, sondern dann hast du halt diesen Meter und du musst halt nicht, ich sag jetzt mal, an nahe des langen Pfostens stehen und hast dann, ich weiß gar nicht, wie groß ist so ein Tor? 6 Meter?
Ja. Es gibt einen Folgentitel, da habe ich die Maße des Tors eingegeben, weil wir da irgendwie 5-mal an
Latte geschossen haben. Auf jeden Fall, diese Meter von wenn du quasi an dem einen Pfosten stehst, zum anderen Pfosten hin, diese Distanz hast du halt nicht, sondern du stehst halt in der Mitte und hast halt, ich sag jetzt mal, 3 Meter links und rechts so.
Ja, vor allen Dingen, du provozierst natürlich, dass du, dass
ja, ich meine, so ein Ding, dass das auch mal reingehen kann, ist klar. Aber ich sag mal, bei der Standardmauer hast du eigentlich eine Ecke, einen kleinen Bereich des Tores, wo du ganz sicher halten kannst, aber einen relativ großen Bereich des Tors, wo, wenn der Freistoß perfekt geschossen ist, dass er dann reingeht. Ich meine, wenn der halt über die Mauer geschlänzt ist, ist er halt drin. Oder halt drüber, Pfosten und so, kann alles sein, aber das geht ja auch bei dieser Lochmauer. Und wenn du halt schon ein bisschen in der Mitte stehst, hast du gefühlt einen größeren Bereich, den du abdecken kannst. Klar, wenn du daneben greifst, ist natürlich auch eine Sache, die passieren kann. Ärgerlich, aber ich sag mal, ein perfekt geschossener, also der Bereich für einen perfekt geschossenen Freistoß ist kleiner.
Ja, und du siehst halt den Ball wirklich komplett.
Ja, ja, genau. Das, ja, du kannst besser reagieren, deswegen meinte ich, also mit kleiner nicht nur, weil du halt nicht nur in einer kleinen Ecke stehst quasi, sondern halt, weil du etwas mittiger stehst, aber halt auch, weil, ja,
das
weil
ist
du halt schneller reagieren kannst.
Eine Variante, die ich sonst noch nie gesehen habe.
Muss ich auch sagen, ja, finde ich echt interessant.
Die Original Mappenmauer ist scheinbar. Also ja, wahrscheinlich hat die irgendjemand anders auch schon mal, also vielleicht ist es keine absolute Innovation von unserer Seite, sondern abgeguckt aus Liga X, jo. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall eine interessante und eine gute Variante, die
Die,
ich sag mal, eigentlich, wie gesagt, außer dass er jetzt, wenn sie jetzt vielleicht aus 16, 17 Metern zentral ist, die eigentlich beruhigender ist.
Habe ich im Spiel logischerweise nicht gedacht, aber nachdem die ersten zwei, glaube ich, Freistöße halt sehr klar weggefaustet wurden, wo ich dann auch den Plan erkannt habe, war ich auch der Meinung, ja. Gut, kommen wir dann zum Tor. Das ist nämlich nach Ecke gefallen und wir haben jetzt noch so ein bisschen vielleicht die eine Elfmeterentscheidung im Hinterkopf, wo wir gesagt haben, ja, Schiedsrichter hat eine klare Linie, lässt viel durchgehen. Das war ein Kampf um den Ball.
Genau, das war übrigens die Ecke, die aus dieser oder kurz nach diesem Freischuss entstand.
Also das genau, war, ja, richtig.
Der Freischuss war 90 plus 4, glaube ich.
Na, hier steht 90 plus 5 und
das Tor steht 90 plus 5. Der Freischuss 90 plus 4 und dann genau, wurde zur Ecke geklärt. Ja,
also
und dann,
im Real Life stand 90 plus 7 und 90 plus 9. Angaben ohne Gewehr.
Es sind 90 plus 7 und 90 plus 10.
Okay, alles klar. Wir erinnern uns 5 Minuten Nachspielzeit. Also, ich meine, klar, die Ausführung des Freistoßes hat ein bisschen gedauert. Ja,
das muss man sagen, dass er dann noch die Ecke gibt.
Ja, das sowieso. Dass er die Ecke noch gibt,
Fall,
ist auch also, in Ordnung, dass er das Tor gibt.
Wie gesagt, der Freistoß war 90 plus 3, 30, 40, sowas.
Ja, ja.
Und hat dann auch bis
90. Ja, wir mussten die Mauer einmal nochmal neu stellen und so.
Genau,
und
der hat relativ lange gedauert. Also da muss man schon sagen, dass er da danach noch eine Minute gibt, kann ich auch verstehen, dass er dann sagt, ja, Freistoß, danach nochmal die Ecke, auch logisch.
Ich überlege übrigens gerade, wie die 5 Minuten nochmal zusammengekommen sind. Ich habe ja gerade die Wechsel aufgezählt, alle in 2 Minuten Takt. Dann hast du noch 2 Tore, Drochter sind dann auch gewechselt. Also 5 Minuten Nachspielzeit sind, glaube ich, doch wohl okay. Gut, aber ja, zum Tor.
Wobei man ja auch sagen muss, ich meine, Wechsel gehören ja zum Spiel. Ich weiß nicht, ob das klar. Aber
ich glaube, man rechnet
5 Minuten kann man,
Minute
5 Minuten braucht man jetzt auch nicht. Da müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Die kann man geben. Die sind auf jeden Fall absolut.
Ich glaube, Faustregel ist nämlich so, Minute pro Tor, halbe Minute pro Wechsel, aber egal. Ja, genau, das Tor, wir haben gerade nochmal den Elfmeter in Erinnerung gerufen, da haben wir gesagt, Kampf um den Ball, aber klare Linie, deswegen lässt das durchgehen. Jetzt haben wir eine etwas andere Situation, meiner Meinung nach. Das können auch ganz viele Leute anders sehen, das wurde auf Facebook auch geschrieben, kann ich auch nachvollziehen, dass man da nicht einer Meinung sein muss. Aber da, Schmidt kommt raus, kommt aber auch, also Man sieht ihm an, er kommt raus, bleibt aber stehen, weil ein Drochtersener auf ihn zugerannt kommt und ihn voll umreißt. Und da war kein Kampf um den Ball. Der Ball ging hoch im 16er, also auf den zweiten Pfosten eher, aber halt in den 16er, nicht direkt auf den zweiten Pfosten. Und er war noch am linken Eck des Fünfers quasi. Da wurde er umgehauen. Also wirklich komplett umgerissen. Also das
ist schon... Also umgerissen heißt, er springt ihn, er hat den Arm so ein bisschen... So ein bisschen abgespreizt, weil er zum Ball gehen wollte erst. Und der Drochtersener springt ihm quasi in den Körper, in diesen Arm rein. Und dadurch, dass er den Arm halt so ein bisschen abgespreizt hat, springt er ihm so in den Körper, dass er.
Ja, für mich sieht es ein bisschen aus, als würde
er. Also umgerissen klingt so, als hätte würde er ihn mit dem Arm halt umreißen.
Ja,
aber es ist so aus dieser Sprungbewegung, trifft er ihn halt am Arm, an der Schulter, am Oberkörper, in dem Bereich auf jeden Fall und bringt ihn damit halt zu Boden. Und
ja,
das
für mich
ist völlig unstrittig, dass er ihn zu Boden bringt. Mhm. Wie gesagt, die Linie, das hatten wir auch gesagt, die Linie war sehr, sehr großzügig vom Schiedsrichter, was das ganze Spiel über ein super, super anzusehendes Spiel gemacht hat. Wie gesagt, es gab sehr, sehr wenig Freistöße. sehr, sehr wenig Unterbrechungen. Es war von dem Sinne her ein gut anzusehendes Spiel. Und deswegen, ja, also ich fand es sehr, sehr grenzwertig, aber ich sag mal, wenn es zu irgendeiner Linie gepasst hat von einem Schiedsrichter, den wir hatten, dann zu seiner.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, ich sag mal, bei 2-0 kann man dann vielleicht noch sagen, ja, Gott, dann gibt es halt.
Ja.
Ich glaube schon, dass ihm das wehgetan hat. Er musste ja auch behandelt werden danach.
Ja.
Ich habe zu dir auch schon gesagt, ich glaube schon, dass er hätte wieder aufstehen können und dann wahrscheinlich auch weiterspielen hätte können. Aber muss man halt auch sagen, warum? Ich meine, klar, er ist der Torwart. Er wird ganz klar erwischt. Und auch so, ich sag mal, in dem Bereich erwischt, den er halt elementar halt zum Verteidigen braucht, in seinem Arm. Und dass er dann nicht sagt, ich tue jetzt alles, um dass im Spiel bleiben kann, ist halt auch logisch. Und ja, also ich finde es sehr, sehr grenzwertig. Wie gesagt, minimal nachvollziehbar, aber es wäre auf jeden Fall die, glaube ich, die bessere Entscheidung gewesen, einfach gerade mit dem Wissen danach zu sagen, komm, ich pfeife das ab.
Ja.
Und dann gebe ich halt danach noch mal eine Minute, weil halt alles so lange gedauert hat, dann soll er halt 2 Minuten noch geben, was auch immer. Aber da faul entscheiden wäre die bessere Variante gewesen. Und wenn er dann sagt, da kommen wir jetzt das, was du auch schon einfach so zumindest zu mir gesagt hast, wenn er das dann halt weiter laufen lässt, dann gibt er halt das Tor, sagt, komm, das ist halt meine Linie. Das war halt ein zu geringer Kontakt, den pfeife ich nicht. Ja, dann pfeift doch das Spiel wenigstens ab.
Richtig.
Ja. Sag halt, ja komm, ich habe euch jetzt einmal gefickt. Ne? Bitte, ne? Das müsst ihr jetzt schlucken, weil ist halt so. Und hätte man dann auch nachvollziehen können. Ne? Aber wir sind 90 plus 7. Ich habe 5 Minuten angezeigt. Das war's jetzt.
Das war's, ja. Genau. Ne?
Und es war ja auch nicht, ich weiß auch nicht genau, er hat dann kam noch ein, der Torschütze, kam dann noch, als Schmidt dann natürlich noch behandelt werden musste, lief dann noch quasi in unsere Hälfte, als wir schon am Angriff bereit waren und halt auf den Schiedsrichter und auf Schmidt gewartet wurde, rennt er noch in unsere Hälfte und fragt den Schiedsrichter, wie lange haben wir noch?
Mhm.
Und zeigt dann halt zu seinen Teamkameraden 1 Minute, was ihm der Schiedsrichter wahrscheinlich wohl gesagt hat.
Wird er sich nicht ausgedacht haben?
Dass es dann halt nochmal 3 Minuten gibt, ist dann halt auch schon wieder sehr, sehr grenzwertig, weil warum einfach, ja, muss man sich da fragen. Ich meine, das war ein sehr, 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 sehr faires Spiel oder zumindest ein sehr, sehr unterbrechungsarmes Spiel. Und da dann halt nochmal, ich meine, wir haben den Ball nach vorne gebracht, der Torwart hat den Ball noch einmal, klar, wird noch einmal umgerissen von, ich weiß gar nicht, von wem das war.
Von Wensing.
Von Wensing, ja, hätte ich jetzt auch getippt. Von Wensing. Ne? Dann schießt er den Ball nach vorne, also es vergehen nochmal etliche Sekunden, dann kommen wir in Ballbesitz, werden nochmal gefoult und dann hat der Schiedsrichter nochmal die Chance, ne? bei Foul von Drochtersen an uns, nochmal quasi auf dem Silbertablett das Spiel halt abzupfeifen, ohne dass nochmal Schaden entsteht in dem Sinne. der tut's halt nicht, sondern er lässt den halt nochmal anpfeifen oder nochmal ausführen. Wir, das auch ein bisschen dämlich natürlich, wir schießen den, hauen den Ball einfach nach vorne quasi in die Füße von Drochtersen und geben ihm nochmal die Chance, nochmal anzugreifen, anstatt den Ball in den eigenen Reihen zu halten und nicht einfach wild nach vorne zu pöllen. Also dann muss man halt wirklich vielleicht einfach sagen, da musst du vielleicht einfach so blöd, unfair oder was auch immer, wie man das nennen will, sein. Behalt den Ball, sperren halt mit Leuten ab, zieh das Foul, geh zur Eckfahne, was auch immer, beruhigt das Spiel und lass dich einfach faulen und mach halt, dass die halt nicht nochmal in den Ball kommen. Nein, wir hauen den Ball nach vorne und geben den halt nochmal die Chance, auch dann halt so anzurennen, dass wir halt auch tatsächlich ein bisschen übertölpelt werden dadurch. Und dann kommen die halt nochmal durch einen Abpraller im Strafraum zum Ballbesitz und schießen den halt ins lange Eck. Und ja, machen den aus ihrer Sicht 90 plus 10. in der 100. Minute quasi, ohne Verlängerung, machen sie halt das 2-2, das von denen natürlich viel umjubelte 2-2. Und jeder von uns hat einfach nur gedacht, was geht hier gerade?
Ja.
Was geht hier gerade?
Ja. Also weil ich muss noch mal kurz auf Bennett Schmidt zurückkommen. Ich fand ja auch, dass er auch so ein bisschen angegangen wurde. Du hast ja gesagt, Schulter, Arm und so. Ich fand auch ein bisschen Kopf war dabei. Hat sich ja auch wirklich, ist ja auch wirklich so zu Boden gegangen. Das ist schon krass. Ja, aber dass er weiß, was du gesagt hast danach, das wollte ich nochmal kurz ergänzen. Und eine Sache auch noch völlig absurd, dass als wir dann den Ball hatten, nach dem 2-2.
Ja, genau.
In der,
da werde ich dann auch nochmal gleich drauf
zugekommen. Also in der offensiven Aktion, dass er dann natürlich abpfeift. Also das ist wirklich absurd gewesen, wie er das gehandelt hat. Also das war einfach nur dämlich. Das kann man nicht anders sagen. Und ein Schiedsrichter, sagt ja immer, ein Schiedsrichter hat ein gutes Spiel geleitet, wenn man nicht über ihn spricht. Bis zur 90. Minute hätte niemand über ihn gesprochen.
Bis zur 95.
Bis zur 95. Also, Minute. Auch nach dem, von mir aus, nach dem 2-2-1 hätte auch niemand über ihn gesprochen. Aber diese beiden Entscheidungen halt, dass er Drochtersen quasi diese Chance schenkt. Ich meine, wie dämlich wir uns angestellt haben oder so, brauchen wir nicht drüber reden. Den Ball zurückspielen, was du gesagt hast, wäre cleverer gewesen, nicht einfach nach vorne pöllen. Und wie wir auch verteidigen beim 2-2, dass wir uns gegenseitig über die Füße laufen quasi und dann der Drochtersen nach frei durch ist, ist völlig absurd. Völlig absurd, wie das doch zustande gekommen ist.
Ja, das werden wir halt wirklich sowohl übertäubelt, als auch, dass jeder sagt, das darf er einfach nicht, wir dürfen die nicht mal nicht. Und dann irgendwie geht der Ball halt durch. Genau, wir wollen dann halt hin und kommen halt nicht an den Ball, kommen halt auch nicht in den Zweikampf und ja, irgendwie geht er dann halt doch durch. Und da waren wir halt völlig unsortiert, völlig übertölpelt und ja.
Dumm gelaufen.
Ja, genau. Und dann kommt nämlich nochmal der Anpfiff, weil er pfeift natürlich immer noch nicht ab, der Schiedsrichter.
Ja.
Dann wir spielen den Ball nach vorne, dann ist, ich glaube, Eichsler ist es.
Wensing, glaube ich.
Oder Wensing, egal. Ist 20 oder 25 Meter vom Tor am Ball. Und dann sagt er so, jetzt ist Schicht.
Ja, das ist total.
Und auch denkt, Alter, dann lass uns doch den einen Angriff. Wir sind gerade mitten im Angreifen. Ja. Und dann pfeift er ab, wo man auch nur denkt, Alter, du
das geht
blöder.
Einfach. Ja, genau.
Ja. Also wie gesagt, er hat 95 Minuten lang, war er der beste Mann auf dem Platz, würde ich sagen. Und hat dann so ein bisschen sein eigenes Spiel wirklich kaputt gemacht. Und das würde ich nicht sagen wollen, weil wir halt so darunter gelitten hatten, sondern ich glaube, das kann man auch so objektiv sagen, dass das einfach Quatsch war, was er danach gemacht hat. Einfach, wie gesagt, wenn er 5 Minuten anzeigt.
Und er lässt 5 Minuten noch mal mehr spielen.
Das geht 5 Minuten,
oder 6 Minuten.
Und 5 Minuten ja auch schon grenzwertig sind, so was so,
ja,
was so Unterbrechungen angeht.
Schon die obere Stufe der
Nachspielzeit. Wenn ich bedenke, wie gesagt, wie oft Spieler am Boden gelegen haben, behandelt werden mussten, das war ja alles nicht. Nee. Also bis auf die Schmidt-Szene wüsste ich nicht, ob das überhaupt ein Spieler mal behandelt werden musste.
Nee,
echt. Und das war nichts irgendwie in dem Sinne, dass man sagt, ja klar, da wurde einer minutenlang behandelt. Oder es gab irgendwie, weiß nicht, strittige Szenen, bis auf halt das eine Mal, dass die Drochtersener sich über das Handspiel aufgeregt haben. Es war nichts, wo wirklich die Spielfortsetzung irgendwie lange gestört war. Außer halt, wie gesagt, bei dem einen Freistoß und nicht mal bei Schmidt halt hat das lange gedauert.
Ja.
Und dass er, wie gesagt, da dann nochmal, dass er da am Ende fast 11 Minuten Nachspielzeit gibt, ist wirklich absurd. Aber gut, da musste man dann halt mit leben, dass man wieder ein 2-0 vergeben hat und wieder ins Elfmeterschießen musste. Ja, war dann halt so.
Ja, es war genauso wie gegen Jeddelo eigentlich, also nicht ganz genau von der Ausführung her, aber wir haben wieder auf unser Tor geschossen und wieder durfte der Gast anfangen. Oder haben wir das letzte Mal angefangen?
Ich glaube,
auch, ne? Wir haben sogar erst verschossen, ne? Ja, richtig. Na gut, egal. Aber auf unser Tor wurde geschossen und wir haben gewonnen. Das ist geblieben, das Wichtige.
Ja.
Bennett Schmidt hält noch 2 Elfmeter und man muss auch wirklich sagen, Schmidt hat für mich in dem Spiel eine verbesserte Figur gemacht, fast in allem. Also die Elfmeter-Situation hat er besser gehandelt als gegen Jeddelo.
Ja,
ich meine, klar, gegen Jeddelo sind die da alle drüber gegangen, die verschossenen Elfmeter oder daneben. Da konnte er nichts halten, aber insgesamt hat wie er die Bälle gehalten hat.
Genau, den ersten hat er war super platziert geschossen.
Da. Und der war noch dran, genau.
Genau.
Dann den ersten, den er gehalten hat, der war schwach geschossen, aber
hat er dann
von übrigens gehabt. Von dem Torschützen zum
2-2, ne?
Zum 2-1.
2-1, okay, genau.
Ja, Moritz Göttl.
Genau, der vom 2-2 hat, glaube ich, auch verschossen, ne? Das war dann der zweite, der verschossen hat, oder?
Weiß ich gar nicht.
Nee, ist auch egal, vielleicht auch nicht.
Ja.
Egal. Jedenfalls muss man auch nochmal sagen, Drochter sind sich auch nochmal wieder richtig mit Ruhm bekleckert, was so Fair Play angeht. Also nach dem 2-2 nochmal den Mittelfinger Richtung Kurve zu zeigen, ist natürlich allerfeinste Art, aber ich weiß nicht, was dieser NFV-Pokal immer mit den Spielern macht. Das ist ja wirklich absurd.
Oder unser Stadion mit den Gegenspielern macht.
Ja, ja, gut, aber das kann ja nicht. Also wir haben ja auch einen sehr höflichen Emsbütteler TV gehabt. Also ich glaube, das macht wirklich.
Ja.
Ja, oder hier, Bremer SV war natürlich immer noch die Spitze des Eisbergs, wobei aber drauf, dass ein Assel finde ich jetzt noch unsympathischer, ehrlich gesagt, wenn ich das gehört habe, gesehen habe ich es ehrlich gesagt nicht, weil im Elfmeterschießen konnte ich nicht mehr viel sehen. Also nicht, weil ich betrunken war oder so, aber ich konnte einfach nicht mehr, ich war völlig fertig mit der Welt. Und ja. Haben sich da aber mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Die Drochter sind Assel nach. Von daher ist dieser Sieg dann im Endeffekt noch süßer. Die Elfmeter auch alle sehr gut geschossen. Oder zumindest halt, wenn sie dann nicht so gut geschossen waren, dann ist den Torwart ausgeguckt. Da haben wir auch drüber gesprochen. Aber ja, insgesamt doch schon gutes Elfmeterschießen. Und Bennett Schmidt, ja, souverän fand ich auch so. Was so Strafraumbälle angeht, das ist ja immer noch sein Kritikpunkt. Auch noch kleinere Unsicherheiten im ganzen Spiel gehabt. Aber insgesamt finde ich, würde ich auch sagen, verbessert. Das zeigt sich auch. Der Mann muss einfach spielen, dann wird er auch besser.
Ja, ich fand, wie gesagt, auch da fand ich, dass er also so viel Bälle abgefangen hat wie selten.
Ja, ja,
also, genau. Dass er im Strafraum gut unterwegs
kleine, war. Kleinere Unsicherheiten, aber ja.
Will ich jetzt also nichts,
verbessert,
nichts, wie gesagt. Nichts der Rede wert, fand ich. Also heute kann man ihm, oder in dem Spiel kann man ihm wirklich nur ein super Zeugnis ausstellen. Und gerade, um dann zum zweiten gehaltenen Strafstoß vorzuspringen, den hält er grandios. Also da ist er schon, er ist in der richtigen Ecke, klar, aber der
war mittig dann geschossen.
Genau, ja. Der Elfmeter ist halt quasi so schlecht geschossen, dass er den nur mit dem Fuß abwehren kann. Und ja, macht das, also so ein, ich weiß nicht, so ein Gefühl im Körper zu haben, dass du den Fuß da in die richtige Position bringst, ist schon stark. Ich meine, ich weiß nicht, ob man das als Torwart lernt, wahrscheinlich ja. Aber das dann auch so auszuführen, ist schon beeindruckend. Also das war
ja,
das war super. Das habe ich im Spiel natürlich in dem Sinne nicht gesehen. Da habe ich halt nur gesehen, er hat die Ecke und er wehrt ihn aneinander ab. Und
ja, den Fuß habe ich auch noch gesehen.
Ja, ich habe halt nur noch gesehen, dass der Ball sich ein bisschen bewegt hat vorher. Und habe halt so ein bisschen Sorge gehabt, dass der Schiri da sagt, ja, der Ball hat nicht ruhig gelegen, nochmal.
Ja, richtig, das hast du im Schein, das habe ich nie mitgekriegt, aber im Real Life konnte man es gut sehen, ja. Wird wirklich witzig, er läuft gerade an und dann rollt er nochmal ein bisschen los, ja. Ich habe da auch immer noch, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war. War das Cottbus oder so? Auf jeden Fall schon ein bisschen länger her in der Bundesliga, wo auch ein Elfmeter geschossen wurde, weil der Ball so ein bisschen in der Kuhle lag und er den dann verschießt. Das war, habe ich aber auch immer in Erinnerung, wenn ich an Elfmeterschießen denke. Völlig absurd.
Ja, ich fand es auf jeden Fall.
Was so alte Bundesliga-Saisons noch mit einem machen.
Also Cottbus Bundesliga,
das muss man sagen. Ja, ist schon ewig her. Ja. Das ist schon verdammt ewig her.
Ja.
Also ich glaube, dass es Cottbus war, aber ja. Und da sind die, glaube ich, abgestiegen. Vielleicht war das die Abstiegssaison. Aber ja, da ein Spieler, ich weiß gerade auch den Namen nicht mehr, aber schlechtes Spiel gemacht oder so oder sehr unsicher und dann ist er da halt hingeprügelt worden zum Freistoß, wie so auch hier bei einer von Drochtersen. Und dann sieht er halt nicht, dass der Ball in eine Kuhle liegt, als er gerade zurückläuft. Und dann schießt er das Ding aus der Kuhle raus und auch drüber oder so. Also, ne, völlig, ja. Aber mich hat's auch gefreut, also dass Tobias Missner und Lukas Eichsler schießen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So ein bisschen frisch noch. Eichsler ja gerade ist eingewechselt worden. Und Tobi Missner, ja, nach langer Zeit ist mal wieder dabei. Aber auch souveräner Elfmeter. Einen verschossenen durch Daniel Haritonov. Auch ärgerlich, der da an die Latte ging. Torwart ausgeguckt, aber dann an die Latte. Aber gut, passiert, das war ja genau dann, bevor der Drochtersener hat verschossen und dann verschießen wir, also dieses Elfmeterschießen hatte wieder alles an Dramatik, was dafür sorgt, dass ich irgendwann eines Herztodes sterben werde.
Ja, und auch, dass wir ja am Ende drei Elfmeter, glaube ich, oder zwei, nee, drei, zwei Elfmeter, wo es quasi ein Verschossener, der das Ach, Aus das, ja. Gewesen wäre.
Ja.
Ja, dass dann Eichsler und
noch Spitt,
die beiden souveränsten Elfmeter dann auspacken. Also wirklich.
Spitt hat den Mirko Born gemacht.
Spitt absolut in Winkel schießt und Eichsler auch, ich sag mal, nahe Winkel, den Ball absolut unhaltbar ins Tor, ins Torzimmer. Das war schon, Ja, ich sag mal, so eine Mischung aus Erleichterung und Freude.
Ja.
Also ich hätte, also Erleichterung deswegen, weil ich jetzt gerade den beiden, also Eifer im Speziellen, weil es halt auch ein Meppner Jung ist, hätte mir so weh getan, wenn er halt den Elfmeter verballert, der dann halt das Ausscheiden bedeutet.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist mir da nochmal quasi das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht oder
zeugt aber auch von mentaler Stärke.
Im Nachhinein, im Nachhinein Gebirge vom Herzen gefallen, dass er den halt so souverän verwandelt, ist schon bockstark. Und dann Gademir, der wieder Matchwinner sein darf, durfte. Weiß nicht, da war ja nicht vorfestgelegt, wann er den Elfmeter schießt.
Wahrscheinlich
nicht. Ob er dann sagte, so, jetzt ist die Chance, ja komm, ich, sei ihm gegönnt.
Ja, wenn das im Finale auch klappt, dann
aber,
auch wieder für Elfmeter schießen.
Auch souverän. Also, Torwart ausgeguckt, der nicht einmal, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt, ja doch, ich glaube, bei den Souveränen, entweder haben wir ihn ausgeguckt oder haben ihn souverän verwandelt. Also eigentlich hat er keine Chance bei allen unseren Elfmetern, außer halt gut bei Harry, der den halt 3 Millimeter zu hoch setzt.
Ja, man
sieht ja auch noch, dass er abprallt und ich sag mal so an der Unterkante war, dass er halt fast sogar noch ins Tor gegangen wäre.
Ja, im Stream sieht sogar in einer Situation so, als wäre er hinter der Linie, aber
war ganz klar nicht.
Ganz klar nicht, nein. Da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Also ich sag mal so, von dem Winkel her, viel hat trotzdem nicht gefehlt, dass er halt reingegangen wäre.
Kein Wembley-Tor, aber ja, das stimmt schon. Jo, ja, und so treffen wir auf blau-weiße Lohne.
Genau.
Wo und wie und wann, wissen wir noch nicht. Aber
im Elfmeterschießen wäre schön auf jeden Fall,
nachdem wir uns das angeschaut haben. Ja, das war doch, also es war, die haben ja eine Stunde später gespielt als wir. Das heißt, man konnte das Ende noch gucken im Stream. Da es ja nicht gegen Havese war, musste man auch kein Geld dafür bezahlen, was ja auch sehr nett ist. Und genau, Oldenburg hat, also die ersten 6 Elfmeter von beiden Mannschaften wurden verschossen.
Stimmt, ne, die ersten 5.
5,
der sechste war drin. Genau.
Okay.
Oldenburg hat angefangen, hat 3 verballert.
Okay.
Und dann der sechste war der erste von Lohne, der drin war.
Ja.
Dann hat Oldenburg seinen 4. auch noch verballert.
Wie ist das gehört?
Und dann hat
2-0 Ende.
Ja. Lohne zum 2-0, das ist so ein typisches Elfmeterschießen-Ergebnis. Halt.
Ja. Oldenburg hat damit seine Saison quasi die Toilette heruntergespült. Und wir treffen wieder auf Lohne. Und eigentlich wäre es nur fair, wenn wir zu Hause gegen Lohne spielen dürften, weil Lohne ja ein Freilos hat. Das stand ja auch im Forum so. Und diese Meinung teilen wir und würden das gerne so an den NFV weitergeben. Und in unserem Stadion, das ist sowieso immer am schönsten.
Das ist am geilsten.
Genau. Ja, eben. Also ich meine, da ist auch eine richtig gute Kulisse und so. Also Lohne hat ja auch kein so schlechtes Stadion. Wenn es schon kein neutraler Platz ist, das wäre ja eigentlich auch noch verständlich. Aber wenn, dann doch bitte bei uns. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast. Ich habe ja gesagt, ich wollte noch über die U19, U23 reden, aber es ist leider ein bisschen spät jetzt schon. Wir haben doch ein bisschen sehr ausufern geredet. Ich kann noch eben die Ergebnisse da lassen. Die U19 hat 1-1 gegen Union Berlin gewonnen, die in der Youth League gegen Braga 4-1 verloren haben und gegen Real Madrid 2-1. Und die U23 gegen Vosfelde eine knappe 1-0 Niederlage eingefahren und damit auch die 4. Niederlage in Folge. Da geht es jetzt am Wochenende nach Bornreihe, in der Nähe von Bremen, am Sonntag um 15 Uhr, die gerade ihren ersten Saisonsieg geholt haben und jetzt, glaube ich, Drittletzter sind. Und das wird jetzt auf jeden Fall ein Abstiegskracher quasi, ein Kellerduell, wie man so schön sagt. Die U19 spielt, weiß ich gar nicht, muss ich eben schnell nachgucken. Aber das ist ja kein Problem. Also Union Berlin übrigens auch Dritter in der Liga, wir sind 11. Ich glaube, es gibt keine Absteiger in dieser Saison. Das hat mir zumindest ein älterer, sehr netter älterer Herr gesagt an dem Tag, als die U19 gespielt hat. Ja, die U19 spielt am Sonntag um 15 Uhr in St. Pauli.
Am Millantor?
Ja, wahrscheinlich nicht, aber
ja, schon, hast du was recht, wahrscheinlich.
An der Sportanlage Königs Kinderweg.
Okay.
Natürlich, eingängig.
Ja, das war meine zweite. Mein zweiter Tipp gewesen.
Natürlich. Ich gucke dann auch mal eben kurz, wie der von Blau-Weiß-Born-Reihe, wie der Dings heißt, wenn das Kicker mir verraten will. Irgendwas, nämlich Platz am Plötz oder so ähnlich. Hatte irgendwie einen ganz komischen Namen, aber hier steht es leider nicht. Kommen wir dann zu unseren ersten Männern. Die spielen am Samstag zu Hause gegen Kilia Kiel. Das Stadion ist, glaube ich, bekannt, Emsland-Stadion. Da ist auch diese Typisierungsaktion für Jette Wesigen, also für DKMS. Ich hoffe, das habe ich diesmal richtig ausgesprochen. Ich glaube, im letzten Podcast habe ich falsch ausgesprochen. Wo man sich registrieren lassen kann. Da ist ja diese Kampagne Mund auf, Stäbchen rein oder so ähnlich. Und dann kann man sich da ja
typisieren lassen und dann helfen, wenn man der richtige Spender ist. Kommen wir dann noch zu unseren Frauen. Die spielen auch am Sonntag zu Hause um 11 Uhr gegen Carl Zeiss Jena. Ja, Saison ist fast schon abgehakt, ehrlich gesagt, aber trotzdem.
Es war ja ein dramatisches im Podcast schon, ich meine so.
Die haben 3-0 verloren gegen Ingolstadt.
So böse sollte das jetzt natürlich nicht sein. Ich meine, aber wenn man in Hamburg 3-0 zur Halbzeit führt und dann noch 4-3 verliert, das ist schon.
Zeigt so ein bisschen auch auf, dass in der Mannschaft auch noch nicht oder in dem Team auch noch nicht alles rund läuft. Wir haben jetzt nach 5 Spielen 7 Punkte.
Ja, das Irritierende, was mich halt immer noch irritiert, gut, ich muss sagen, ich habe das Spiel leider nicht sehen können, weil ich, wie gesagt, am Samstag.
Ja, es lief auch gleichzeitig ein Spiel der U23, da nochmal lieben Gruß an den NFV und DFB. Wie kann man so dämlich Spiele terminieren, dass man einfach als Mappen-Fan einfach komplett nichts gucken kann, gefühlt.
Ja. Ziemlich ja, ich war da halt am Reisen leider und konnte es deswegen nicht sehen. Ich habe halt nur halt danach halt gesehen, dass wir halt 3-0 geführt, oder du hattest mir das geschrieben, 3-0 geführt und dann 3-3 und dann 4-3. Ja, auch völlig konsterniert war quasi, weil ich meine, gerade unsere Abwehr ja eigentlich so ein bisschen das Herzstück und das Sahnestück aus
auch noch zusammengeblieben ist.
Genau, dass die ja auch noch das quasi die Bundesliga-Abwehr so ein bisschen war, zumindest was die Zentrale angeht.
Ja, wir spielen ein anderes Spielsystem aktuell, so ein bisschen Dreierkette auch, also gegen Hamburg, keine Ahnung, aber ja.
Trotzdem ist das, darfst du dir halt keine 4 Tore fangen.
Inakzeptabel, ja.
Das muss man halt auf jeden Fall aufarbeiten, aber ich denke, da können wir dann vielleicht nächste Woche dann nochmal ein bisschen mehr auf die Frauen und ja, dann vielleicht auch 4:23 eingehen.
Schauen wir mal, genau. Ich versuche die U23 auch mitzunehmen. Das wird auf jeden Fall dann ein sehr reiseintensiver Tag. Ob ich dann das schaffe, dann pünktlich zum Anpfiff, werden wir mal sehen. Aber ich versuche auf jeden Fall, die U23 braucht Unterstützung im Kampf um den Klassenerhalt. Und da heißt es dann halt.
Wer nicht reisen will, kann sich trotzdem Samstag und Sonntag zumindest jeweils die ersten Männer und Frauen
geben
und die
unterstützen.
Soweit unterstützen, dass das halt für ein. Zumindest für ein gesichertes oberes Tabellendrittel dann halt reicht. Ich glaube, das muss man leider bei beiden als Maximalziel jetzt.
Ja, ist halt ein Findungsjahr für beide, das ist halt so. Und ich hoffe, dass sich die Frauen, wo man jetzt nicht ein bisschen mehr Sorgen machen muss, dass das halt gar nicht klappt. Bei den Männern, ja, sind wir auch guter oder sind wir besserer Dinge tatsächlich. Bei den Frauen hoffen wir das Beste. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nach dem Spiel von Kilia Kiel und der Frauen gegen, hat es überhaupt gesagt, gegen wen die spielen? Gegen Kaiser Siena, ja. Und nach der U3 von der U23 gegen Bornreihe. Ja, das werden dann wahrscheinlich alles Themen sein. Wie gesagt, wir müssen auch weniger ausführlich, weil es ist doch leider schon etwas spät geworden. Da ist man doch ein bisschen ins Quatschen gekommen. Ja. Mensch, das ist ja was ganz Neues. Ja. Deswegen,
verstehe ich auch nicht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Und danke dir, Lutz, fürs sehr ausgiebige Reden. Tschüss.